hat jetzt doch noch ein Happy End erfahren. Dergestalt, dass unsere eigenen Jungs, die blauen Jungs von der Marine, ihren ersten wirklichen Auslandseinsatz abkriegen, bei dem durchaus die Möglichkeit besteht, dass sie in einen veritablen internationalen Konflikt hineingezogen werden und dabei die deutsche Fahne zeigen können. Ja, das liegt an dem Mikrofon, das offensichtlich nicht angeschaltet ist. Aber wenn das nicht geht, dann muss ich halt ohne Mikrofon wegen lauter brüllen. Ja, das ist tot, das kann ich wirklich nicht. Es ist nach dem Krieg, also bevor das mit dem deutschen Truppeneinsatz jetzt beschlossen ist, die werden nach Demmech disloziiert, ist eine eigentümliche Diskussion aufgekommen in Deutschland, in der Presse, wobei diskutiert wurde, wer denn diesen Krieg gewonnen hat. Hat nicht Israel gar diesen Krieg verloren, weil verglichen mit den öffentlich proklamierten Kriegszielen es immer noch Hisbollah-Kämpfer gibt und der Staat Libanon immer noch als souveräner Staat dasteht und Israel selbst jetzt seine Truppen, zwar noch nicht ganz, aber zumindest zum großen Teil, aus einem Gebiet zurückgezogen hat, in dem es bedeutende Sicherheitsinteressen anmeldet. Der Einsatz der Bundeswehr, neben dem, worauf wir später noch eingehen werden müssen, neben der außenpolitischen Bedeutung für das Werden der Bundesrepublik Deutschland zur Weltmacht in Konkurrenz zu anderen Weltmächten, zeigt dieser Einsatz zumindest eines sehr deutlich, was das Ergebnis dieses Krieges betrifft, dass der Anspruch Israels, die Begründung des Krieges, das Kriegsziel, nämlich das von diesem Nachbarland Libanon für Israel nicht bloß keine konkrete, reale Bedrohung ausgehen soll, sondern auch ganz prinzipiell verhindert wird, dass eine ausgehen könnte. Also noch jenseits von wirklichen Feindhandlungen gegen Israel, wirklichen Übergriffen von Truppen oder von Raketen, gewährleistet werden soll, dass hier die Sicherheitsinteressen des Staates Israel über die Grenzen hinaus gewährleistet werden, dass dieser Anspruch, weswegen der Krieg geführt worden ist, dass der mittlerweile den Charakter einer internationalen Rechtsposition gewonnen hat, beschlossen von den Vereinten Nationen als Basis für das Mandat, mit dem unsere Marine jetzt da unten vor der Küste aufpassen darf, dass das in dem Bereich passiert, was eine Versorgung von Waffen für die Hisbollah auf dem Seewege darstellen könnte. Also insofern ist ein Resultat des Krieges jenseits der Debatte, ob es einen strahlenden Sieg oder Verlierer gibt, festgeklopft. Und zwar als völkerrechtlich verbindlicher Standpunkt, dass die jetzt dissoziierten Truppen mit dem Mandat der Vereinten Nationen, die ja immer so schön, wird es dargestellt, die Aufgabe hätten, die kämpfenden Parteien auseinanderzuhalten, damit sie auseinander einschlagen, dass dieses Mandat wesentlich weitergeht. Die Truppen werden auseinandergehalten dergestalt, dass eine potenzielle Bedrohung, die für Israel dadurch entstehen könnte, dass sich gegen seine nach wie vor stattfindende Verletzung der Souveränität des Libanon redender Widerstand, dass sich der betätigen könnte, dies wird jetzt als Vereintes Nationenmandat offiziell durchgesetzt. Man merkt diese Verschiebung des Kräfteverhältnisses sehr deutlich an so Sprachregelungen, die mittlerweile völlig gang und gäbe sind und durch diesen Krieg auch durchgesetzt wurden. Der offizielle Anlass für den Waffengang soll ja gewesen sein, dass Hisbollah zwei Soldaten der Armee Israels gefangen genommen hat. eigentlich ein stinknormaler Vorgang zwischen zwei sich im Kriegszustand befindlichen Parteien, die wechselseitig gegeneinander Soldaten einsetzen, kämpfende Truppen einsetzen, kann es passieren, dass die eine Partei Soldaten darauf verliert, dass sie gefangen gesetzt wird. Im Falle der Gefangennahme dieser beiden Soldaten Israels heißt die Sprache aber, die sind entführt worden. Und die müssen unversehen zurück restituiert werden. Als wäre es so ein ähnlicher Fall wie eine Entführungsgeschichte mit der Erpressung, wo irgendein Kind entführt wird und wo dann von den Eltern Lösegeld erpresst wird. Werden auf einmal Soldaten, Angehörige einer kämpfenden Truppe, zu sakrosanten Persönlichkeiten erklärt, denen kein Haar gekrümmt werden darf und die anderen rausrücken müssen, und es wird als ein veritabler Kriegsgrund, findet das Anerkennung, dass Israel es sich nicht bieten lassen kann, dass seine kämpfende Truppe, die ja seit 1991 immer noch einen Teil libanesischen Territoriums besetzt hält, das Gebiet der Sheba-Farmen, dass über eine Luftwaffe verfügt, die nach wie vor die Lufthoheit über dem Libanon beansprucht. Man spricht gar nicht mehr von Verletzungen des Luftraums, weil es routinemäßig ein Luftraum ist, in dem die israelische Luftwaffe operiert. Wenn in so einer Konfrontation zwei israelische Soldaten das Pech haben, in Gefangenschaft zu geraten, ist es eine Entführung und das muss rückgängig gemacht werden. Der weitere Punkt, wo man merkt, wie die Kräfteverhältnisse, die zum Ausbruch des Krieges geführt haben und die jetzt durch dieses Mandat der internationalen Truppen zementiert werden, völkerrechtlich gewissermaßen implementiert werden, ist die Einschätzung, die Völkerfamiliengestalt der Vereinten Nationen von Hisbollah übernommen hat. Hisbollah ist ja erst einmal eine arabische Widerstandsbewegung im Libanon, die sich dagegen richtet, dass Israel trotz des Abzuges, des offiziellen Abzuges seiner Truppen 1991 aus dem Libanon nach wie vor die Souveränität dieses Staates nicht respektiert, ein Stück Territorium besetzt hält, eine Reihe von libanesischen Staatsbürgern in israelischen Gefängnissen eingesperrt sind und zweitens den Luftraum dieses Gebietes nicht respektiert und gelegentlich, was man in den Zeitungen immer so unter vermischten Nachrichten lesen kann, Bombenangriffe fliegt bis tief hinein in libanesisches Territorium. Dagegen gibt es diese Widerstandsbewegung, die sich im südlichen Libanon nach dem Rückzug der Truppen Israels breit gemacht hat, offensichtlich über einige Unterstützung bei der Bevölkerung verfügt. Wenn nun als offizieller Kriegsgrund von Israel angeführt wird, solche Aktivitäten haben zu unterbleiben. Es ist Widerstand gegen unsere Besatzung, es ist Widerstand gegen unsere de facto Kriegsführung gegen die Republik Libanon. Verboten ist kriminell. Dann wird dieser Verein Hisbollah wird seiner politischen Qualität als eine Widerstandsorganisation gegen eine Besatzungsmacht, als eine Kriegspartei, das wird ihr bestritten und sie wird als eine kriminalistische, terroristische Vereinigung dargestellt, weswegen gegen die Art und Weise der Kriegsführung, also ein Angriff auf den südlichen Libanon mit dem Ziel, möglichst viele Hisbollah-Kämpfer zu töten, was übrigens beim normalen Kriegsverlauf, wenn sich die beiden Seiten in einem klassischen Krieg als kämpfende Truppe wechselseitig anerkennen, nicht das Kriegsziel ist. Da prallen ja die Armeen von Staaten, die sich auseinandersetzen, um sich wechselseitig ihren politischen Willen aufzuzwingen, aufeinander mit dem Ziel, dass, wenn der Waffengang entschieden ist, dann unter wechselseitiger Anerkennung eine neue Form der Kohabitation ausgehandelt wird. Kann eine Gebietskonzession bedeuten, kann es eingehen auf politische Forderungen bedeuten, aber das Ziel eines Krieges, ich möchte die gegnerische Truppe möglichst bis zum letzten Mann ausrotten. Das gibt es ja normalerweise nicht. Das geht nur, wenn ich die andere Seite ihrer politischen Subjektivität entkleide und sage, die darf gar nicht sein. Eine Kriegsführung, die jeden Hisbollah-Kämpfer gewissermaßen präventiv zum Tode verurteilt und die Armee beauftragt, dieses Todesurteil zu vollstrecken. Das war das ganz offizielle Kriegsziel und die Kriegsstrategie Israels. Und die ist insofern ins Recht gesetzt, als jetzt die internationalen Truppen, die da disloziert worden sind, den offiziellen Auftrag haben, die libanesische Armee dabei zu unterstützen, die Hisbollah-Kämpfer derartig total und wirkungsvoll zu entwaffnen, die überlebt haben, dass sie, obwohl sie noch am Leben sind, niemals mehr ein potenzielles Widerstandspotenzial, ein Nest des Widerstands gegen Israel darstellen könnten. Also der sehr totale Kriegsanspruch, der aus dem von Israel definierten Interesse, dass gegen seine Politik, die impliziert das Recht, darüber zu entscheiden, wann Krieg ist und wann Frieden ist, dessen Sicherheitsinteresse sich über alle bestehenden Grenzen erklärtermaßen hinwegsetzt, dessen Kriegsführungstaktik und Strategie davon ausgeht, dass nicht bloß der real gegen Israel kämpfende Feind, also irgendeine gegnerische Armee, sondern sein gesamtes Umfeld, das Kriegsziel ist, das vernichtet gehört. Das ist mit dem Mandat des Sicherheitsrates für diese Truppen anerkannt und das Kriegsziel Israels ist zwar nicht erreicht, das würde bedeuten, dass 30 Kilometer des Libanon entvölkert sind und von da aus rein technisch niemals mehr eine Bedrohung für Israel ausgehen könnte, aber das Ziel ist in der UN-Resolution enthalten. Die Truppen sollen da sein und sollen verhindern, dass eine Widerstandsaktion vom Libanon aus gegen Israel jemals wieder stattfindet. Ob es gelingt, ist eine andere Frage. Aber erst einmal ist der Standpunkt damit festgemauert. Dabei ist diese Isolierung von Hisbollah, das wären also die nicht politisierten reinen Terroristen, ist ein eindeutiger und ein einziger Anschlag auf die Integrität des Staates Libanon selbst. Die Ziele der Hisbollah gegen Israel sind eigentlich identisch mit der Staatsräson des Libanons. Ich habe ja ein Interview mit dem libanesischen Präsidenten Emil Lahoud in der spanischen Zeitung El País, zitiere: Die Forderungen der Hisbollah sind die Forderungen des Libanon. Sie haben nichts zu tun mit Syrien oder dem Iran. Sie fordern sehr vernünftige Sachen. Sie wollen eine Landkarte der Tretminen, die Israel hinterlassen hat beim Abzug von 1991. Sie wollen die Rückgabe unseres Territoriums der Sheba-Farmen. Sie wollen einen Austausch der Gefangenen. Und sie sollen aufhören, unseren Luftraum zu verletzen. Das ist doch nicht viel verlangt, sagt der gute Mann. Das ist natürlich sehr viel verlangt, weil Israel gerade erklärt, dass es einen anderen Libanon will. Es wird einen Libanon, dessen Staatsräson darin besteht, gegen alle Formen von Widerstand gegen Israel vorzugehen. Eine Forderung, die natürlich automatisch bedeuten würde, dass der Libanon, der Staat, aufhört zu existieren, weil wenn er seine eigenen Forderungen zum Verbrechen erklären soll, seine eigenen nationalen Anliegen zum Verbrechen erklären soll und die Bewegungen verbieten soll, die Teil seines politischen Lebens darstellen, dann heißt das im mindesten Fall Bürgerkrieg. Im gravierendsten Fall wäre es gleichbedeutend mit einer Selbstauflösung dieses Staates. Kann er also nicht erfüllen, dass er jetzt im Zuge dieser Waffenstillstandsverhandlungen diesen Oktroi akzeptiert hat, ist ebenfalls ein Ergebnis des Krieges auf der Habenseite von Israel. Angesichts der Alternative, ein Fortgang der Zerstörung seiner gesamten nationalen Ressourcen, ist diese Beschränkung seiner Souveränität durch die Akzeptanz ausländischer Truppen auf seinem Territorium was zum Beispiel ein Staat wie Israel nie in seinem Leben akzeptieren würde. Doch die Forderung, eine im Libanon selbst legitim operierende Bewegung, die sich auf relevante Teile der Bevölkerung stützen kann, in ihrer Betätigung, die gar nichts Fremdes für den Libanon ist, zu verhindern, ist ebenfalls eine eindeutige Einschränkung der staatlichen Souveränität. Dazu musste die Regierung erst gebracht werden, und dafür ist immerhin, war es notwendig, einen großen Teil der Infrastruktur dieser Republik zu zerstören und jede Menge Menschen von ihrem Grund und Boden zu vertreiben, also einen Zustand herbeizuführen, in dem das Überleben dieses Staates und das physische Überleben seiner Bevölkerung, auf die er angewiesen ist, von Israel derartig massiv bedroht wurde, dass ein Einschnitt der Souveränität als das kleinere Übel akzeptiert worden ist. Davon ist in der Kommentierung bei uns absolut nichts zu lesen gewesen, weil hier heißt es immer so: In Übernahme des Sicherheitsstandpunktes des Staates Israel, es ist doch selbstverständlich, dass Hisbollah weggehört. Wofür Hisbollah aber steht, wird bei uns mit der Vokabel Terrorismus gleichgesetzt. Die Forderungen oder der Standpunkt, der gegen Israel vorgebracht wird, mit dem Austausch der Gefangenen, der ist erst aktuell geworden, als die beiden israelischen Soldaten in Gefangenschaft gerieten, die dann gleich Entführungsopfer gewesen sein sollen. Als Israel unter dem nachrichtenmäßigen Schutzschirm des Krieges, wo sich kein Mensch darum gekümmert hat, die Hälfte des frei gewählten Parlaments der palästinensischen Autonomie eingesperrt hat, sie mehr oder weniger in Nacht- und Nebelaktionen aus ihren Häusern rausgeholt hat und festgesetzt hat, hat auch kein Mensch von Entführung gesprochen. Obwohl das rein vom Krimi-Standpunkt eher dem Tatbestand entsprechen würde. Also da ist die Öffentlichkeit in einer Art und Weise parteilich, dass sie auch einen solchen Krieg unter so absurden Kriterien verfolgt hat, wie sind denn die eingesetzten Mittel verhältnismäßig? Also haben die nicht etwas übertrieben mit so Flächenbombardements oder dass sie gleich diese berühmten Streubomben da abgeworfen haben? Hätte man nicht den Krieg ein wenig menschlicher führen können? Abgesehen von der prinzipiellen Abgeschmacktheit dieses ganzen Ressentiments, sich einen Krieg nach den Regeln des Tierschutzvereins vorstellen zu wollen, wo es doch gerade im Krieg darum geht, möglichst viel zu zerstören und umzubringen, also dieser typisch demokratischen Vorstellung, dass selbst im Krieg noch die Menschenrechte eingehalten werden sollten, wo die Menschen doch massakriert werden, ist es auch ein völliges interessiertes oder eine interessierte Dummheit in der Bestimmung der Kriegsstrategie. Wenn das Kriegsziel erklärtermaßen ist und auch allgemein anerkannt wird, die Operationsmöglichkeit von Hisbollah im Libanon soll zerstört werden, dann ist der Verlauf des Krieges sehr zweckmäßig und sehr rational, dann geht er gar nicht anders. Das ist keine normale Armee, die sich aufstellt und die sich als Zielscheibe anbietet, damit die israelische Luftwaffe die niederbomben kann. Das ist eine modern organisierte Guerilla-Bewegung. Die Dörfer im südlichen Libanon sind ungefähr ähnlich organisiert wie die Kibbutzim in Israel. In der Landwirtschaft integriert ist die Verteidigungsstruktur. Weswegen die Beseitigung der Basis natürlich heißt, die Bevölkerung soll möglichst aus dieser Gegend verschwinden. Man bombardiert die Dörfer, in denen man Hisbollah-Kämpfe vermutet. Und wenn die Dörfer in Schutt und Asche gelegen sind, können die dann nicht mehr zurückkommen. Wenn man davon ausgeht, dass Hisbollah nicht der Ausdruck eines Widerstands ist, sondern ein von außen gesponserter, böswilliger Haufen von Terroristen, dann muss man auch den Flughafen von Beirut zerstören. Dann muss man einen Staat, dem man vorwirft, er hat nicht zu seinem Staatszweck gemacht, den Feind Israels zu bekämpfen mit allem, was er hat, dann ist der Staat automatisch ein Objekt des Zerstörungsversuchs der israelischen Streitkräfte. Wenn man davon ausgeht, dass das Schlimme an Hisbollah das Schlimme ist, dass es ihnen gelungen ist, Teile der Stadtbevölkerung von Beirut zu verführen mit ihrer verbrecherischen Ideologie. Dann folgt daraus, ich zerstöre die relevanten Stadtviertel dieser Stadt, töte möglichst viele Menschen, um ihnen klarzumachen, auf keinen Fall sich mit diesen Leuten einzulassen. Was hier immer so als Kollateralschaden bezeichnet wird, das war ja auch schon, als der Begriff aufkam im Jugoslawienkrieg, der NATO eine einzige große Lüge, so sind das die beabsichtigten Wirkungen des Krieges. Krieg ist einfach Niedermachen, Angst und Schrecken erzeugen, damit sich ein feindlicher Souverän dem eigenen politischen Anspruch beugt. Und wenn es sich um einen Souverän handelt, der gar keiner ist, wie eine Guerilla-Organisation, dann muss man ja die Basis nehmen, also ich zerstöre die Lebensverhältnisse, innerhalb derer sie überleben kann. Und ich zerstöre einen Staat wie Libanon möglichst weitgehend mit dem Vorwurf, er hat nicht genügend getan, um gegen Hisbollah vorzugehen. Dass dahinter natürlich der Anspruch steckt, dieser ganze Staat sollte sich einen völlig anderen Zweck setzen, als den er eigentlich hat. Nämlich genau die Organisation zu zerstören, die er einen größten Teil seiner nationalen Identität ausmacht, bleibt dabei außen vor. Das ist eine Leistung, die der Israel, die Libanon, die er zu erbringen hat, und daran wird er mittlerweile auch gemessen. Ob der Ministerpräsident es schafft, die Auflagen, die ihm gemacht worden sind, durchzusetzen, ob er einen etwaigen, ihm dabei treuenden Bürgerkrieg durchsteht, ob er ihn vermeiden kann, all dies kann man durchaus lesen. Aber trotzdem bleibt der Standpunkt in der westlichen Öffentlichkeit aufrechterhalten, dieser Staat Libanon hat sich daran zu messen, inwieweit er mit den Sicherheitsinteressen Israels vereinbar ist. Der Krieg gegen Hisbollah, das war auch so eine lustige Unterscheidung, auf die amerikanische Außenministerin Condoleezza Rice gekommen ist, in ihrem Ersuchen an Israel, doch den Krieg zu führen unter weitgehender Respektierung der Souveränität des Libanon. Eine der erlesenen Schönheiten internationaler diplomatischer Sprachregelungen. Ich zerbombe ein Land und respektiere dabei seine Souveränität. Vielleicht wird es dadurch sich zu lösen, nicht mal dadurch kann man es lösen, dass sie sich hinterher entschuldigt. Aber das war tatsächlich der Anspruch, weil es immerhin noch nicht vergessen war, dass die neue Regierungsformel Libanons ja nicht zuletzt unter amerikanischer Patenschaft entstanden ist, als damals die Syrier zum Abzug ihrer Truppen aus dem Libanon veranlasst worden sind. Und dass genau dieses gleiche Staatswesen in dieser labilen Balance der widerstrebenden staatstragenden Kräfte dadurch aufs Spiel gesetzt worden ist, dass ein Teil dieser nationalen Koalition, nämlich Hisbollah, von Amerika, dieser selbsternannten Schutzmacht der neuen libanesischen demokratischen Balance, zusammengebombt wurde. Das Entscheidende an dieser ganzen Debatte, wer den Krieg gewonnen hat, wie der Krieg ausging, ist, dass die ganze Debatte auf einer Nichtwahrnehmung, auf einer absoluten Wahrnehmungsblockade bezüglich des wahren und einzigen Kriegsgrundes und Anlasses sämtlicher Kriege im Nahen Osten in den letzten 60 Jahren basiert. Und der Kriegsgrund ist der Staat Israel. Ich bringe ein Zitat eines Dichters, weil die sich ja mal gut ausdrücken können. Das war der Dichter Robert Menasse, ein österreichischer Bestsellerautor, der am 10. August in der Süddeutschen Zeitung seine Eindrücke über diesen Krieg beschrieb und sich über diesen Krieg beklagt hat, weil er sich selbst als Pazifist begreift und jetzt darüber klagt, dass der Krieg es ihm verunmöglicht. diese schöne Grundeinstellung weiterhin aufrechtzuerhalten. Zitiere: Denn so komplex die Lage im Nahen Osten auch ist, eines ist bestürzend simpel. Kein einziger israelischer Soldat wäre heute im Libanon, keine einzige israelische Bombe würde über einem Nachbarstaat Israels abgeworfen werden, wenn Israel in Ruhe leben könnte, ohne Raketeneinschläge auf seinem Territorium, ohne terroristische Attentate in seinen Städten. Das muss, denke ich, die Welt doch begreifen. Shalom Israel mit seiner bunten, nicht zu vergessen, auch arabischen Bevölkerung. Shalom Israel mit der einzigen Demokratie in dieser Weltregion. Shalom Israel, Kind von 6 Millionen Toten. Jetzt sitze ich vor dem Fernseher, will Bomben sehen, noch mehr Bomben, so viele Bomben, bis die Hisbollah ausradiert ist und alle Vernichter vernichtet sind. Ich will keine Bomben sehen, ich hasse mich, weil ich diese Bomben sehen will. Kein Israeli hat je das Existenzrecht eines anderen Staates in Frage gestellt. Wenn aber andere Staaten die Existenz Israels in Frage stellen, dann muss Israel diesen Krieg führen. Einen, verdammt, ich bringe das Wort kaum heraus, einen gerechten Krieg. Das ist aus der betroffenen Seele des Autors geschildert, aber es bringt eigentlich sehr schön zur Anschauung, was die Grundlage der Solidarität oder der Parteilichkeit für Israel ausmacht und was auch ein Teil existierender Staatsräson dieses Staates im Nahen Osten ist. Das ist die Geschichte vom kleinen David, der gegen den mächtigen Goliath in einer Welt von Feinden steht. Kein einziger Israeli, sagt er, hat je einen anderen Staat in seinem Existenzrecht bedroht. Das ist insofern richtig, als ein Staat Palästina nicht existierte. Aber der real existierende Sachverhalt im Nahen Osten, dass hier ein Staatswesen in eine Region hineingesetzt worden ist und sich aufgebaut hat auf der Basis der Bestreitung der Existenz der dort anwesenden Bevölkerung, von Anfang an auf der Basis der Beschränkung der nationalen Souveränität der umwesenden Staaten. Also das ganze Projekt des Zionismus, einer Landnahme in einer feindlichen Umgebung und einer Durchsetzung dieser Landnahme von Anfang an mit dem bewussten Preis des Krieges, eine staatliche Existenz, die nicht wie bei jedem Staat klar immer auf der Bereitschaft des Einsatzes seines besten Mittels, nämlich der Gewalt, basieren, sondern überhaupt nur möglich in seiner Staatwährung durch einen Krieg. Dass es von Anfang an eine permanente Kriegserklärung war, die von den Leuten in der Umgebung und selbst von den Israelis teuer bezahlt worden ist, durch eine permanente Kriegsführung und Kriegsbereitschaft, das ist bei dem völlig ausgelöscht. Der Grund, warum das völlig ausgelöscht ist, liegt an der Staatsgründungslüge Israels, dass ausgerechnet ein solcher bis eine Zähne bewaffneter Staat, der die notwendige Konsequenz gewesen wäre, aus der faschistischen Politik des deutschen Faschismus, der Ermordung der europäischen Juden. Der iranische Präsident Mohammed Ahmadinejad hat ja sehr unliebsames Aufsehen erregt in der Weltöffentlichkeit, weil er sich auf die klassische Fragestellung, wie stehen Sie zum Holocaust, ausweichend geantwortet hat. Man muss da sehr vorsichtig sein, weil er selbst war etwas unvorsichtig in seiner Antwortgebung und hat sich dauernd immer nur auf den Punkt festnageln lassen, wie er denn zur Faktizität dessen steht, dass in Europa Juden umgebracht worden sind. Mittlerweile ist er geschickter geworden und weicht dieser Fragestellung immer einigermaßen aus. Aber das Entscheidende an der Fragestellung ist ja, die Frage heißt ja nicht, sind Sie damit einverstanden, dass die Geschichtsforschung herausgefunden hat oder dass es feststeht, dass der deutsche Faschismus 6 Millionen Juden umgebracht hat? Das Ganze als Holocaust in die Welt gestellt, impliziert ja mehr. Das heißt ja, sind Sie auch der Auffassung, dass die Ermordung von 6 Millionen Juden in Europa während des deutschen Faschismus nicht ein Akt von Politik gewesen ist, nicht ein Lehrstück dessen, wozu ein Staat fähig sein kann, wozu Krieg führen kann, sondern dass es sich dabei um ein gewissermaßen außerpolitisches Ereignis abgrundtiefer Bösartigkeit handelt, um einen Anschlag auf Politik, und dass angesichts dieses nicht rational erklärbaren, in seiner Zweckmäßigkeit nicht nachvollziehbaren Ereignisses, eindeutig ist, dass die einzige Antwort darauf nur darin bestehen kann, dass die gesamte Welt sich hinter ein neues Staatswesen der selbsterklärten Rechtsnachfolger der Überlebenden stellt, dass seine Existenz darauf aufbaut, dass es der anwesenden Bevölkerung die Überlebensmöglichkeiten bestreitet und für die Durchsetzung dieses Staatszweckes mittlerweile zwischen dem Mittelmeer und demnächst bis Teheran bestimmt, welche Staaten in dieser Region welche Politik zu betreiben haben. Der Ausdruck, das hat ja, ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich der Ahmadinejad nicht gemerkt, aber dass man dieses geschichtliche Ereignis, dass der deutsche Faschismus neben anderen auch den Juden den Krieg erklärt hat, mit diesem altgriechischen Mythologem Holocaust belegt, ist so ein Zeichen, dass man sich einfach weigern muss, zur Kenntnis zu nehmen, was damals passiert ist und was jetzt zurzeit passiert. Man merkt schon aus einer ganz prinzipiellen Überlegung, dass es niemals der Grund sein kann, dass die Welt für Israel ist, dass sie sich betrübt fühlt über Auschwitz. Wenn das der Fall wäre, wäre die ganze Geschichte nach Auschwitz völlig anders verlaufen. Im Zweiten Weltkrieg sind nämlich auch fast 50 Millionen Sowjetmenschen durch die Wirkung des deutschen Faschismus gewaltsam ums Leben gebracht worden. Das hat weder die deutsche noch die andere westliche Politik jemals auch nur im Traum daran denken lassen, die Sowjetunion zu unterstützen. Wären die Sinti und Roma auf den Gedanken gekommen, sie möchten in ihrer alten Heimat in Indien, in Punjab, einen neuen Staat aufbauen, ihre Chancen wären gleich null gewesen. Von den Schwulen, die ebenfalls Opfer einer Kriegsführung des Faschismus geworden sind, weil sie ebenfalls als Feinde der deutschen Nation bezeichnet worden sind, gibt es keine Staatsforderungen bis jetzt zum Glück. Also es muss einen anderen Grund haben, warum es diese Solidarität mit diesem jüdischen Staatsgründungsprojekt gibt. Aus der Logik dessen, dass der deutsche Faschismus beschlossen hat, zu der Summe der Gegner, die dem seines Erachtens dem Deutschen Reich zustehenden Platz in der Welt im Wege stünden, gehörten neben diversen anderen Völkerschaften und den Kommunisten in der Sowjetunion vor allem auch die Juden, und dass deswegen ein gehöriger Bestandteil der Kriegsanstrengungen Deutschlands dem Ziel gewidmet worden ist, möglichst viele Juden in Europa zu beseitigen, sie dauerhaft dadurch auszuschalten, dass man sie umbringt. Aus dem folgt doch gerade nicht die Gründung eines eigenen Staatswesens mit möglichst viel Gewalt. Da würde doch logischerweise eher das Gegenteil daraus folgen. Die Abschaffung von der Gewalt von Menschen über Menschen, die Abschaffung des Staates, die Abschaffung des Mittels Kriegs. Es stimmt doch nicht, dass an Auschwitz das Entsetzliche wäre, dass man hier merkt, wozu industriefähig ist, industrielle Ermordung. Es ist doch ganz anders. Auschwitz zeigt doch, wozu ein Staatswesen unter weitgehender Kollaboration eines tüchtigen Staatsvolks fähig ist. Auschwitz war doch ein Joint Venture zwischen Führung, Reichswehr und Volk. Es gab doch keinen Widerstand. Wenn die Führung beschließt, das ist jetzt der Feind, dann geht der normale Bürger ans Gewehr und dann geht er auch an den Gasofen. Hinterher, wenn sich herausstellt, das Projekt ist fehlgeschlagen, dann gibt es, weil man merkt ja auch, dass der Paradigmenwechsel deutscher Politik, dass nicht mehr der Franzose, nicht mehr der Jude der Feind des deutschen Fortschritts ist, dass der absolut nicht dazu geführt hat, dass der gesunde Antisemitismus im deutschen Volkscharakter, dass der irgendwie dramatisch nachgelassen hätte. Der hat nichts zu tun mit der politischen Konjunktur, die jetzt heißt, die Juden, soweit sie in Israel sind, sind ein wichtiger Bündnispartner der freien Welt, sind ein Staat, den wir unterstützen, was man schon daran merkt, dass der unterstützenswert ist, weil ein Staat ist, der unserem eigenen sehr gleicht. Es ist ein Staat auf der Basis der einzig vernünftigen Wirtschaftsweise, Kapitalismus. Es ist ein Staat, der sich auf der Welt behauptet mit dem adäquaten Mittel, mit dem Staaten sich behaupten, mit einer starken Armee. Merkt man schön, in Deutschland kommt jetzt wieder groß raus, Normalität, unsere Jungs dürfen ins Ausland zum Kämpfen. Nach diesem Vorbild ist doch auch Israel organisiert. Der alte Denker Karl Marx in seiner Schrift zur Judenfrage hat damals noch die aberwitzige Theorie vertreten, dass das Problem der Juden darin besteht, dass sie einerseits Bürger sind und zweitens noch ganz besondere Bürger sind, weil sie noch auf ihr Judentum großen Wert legen. Und er hat als Lösung vorgeschlagen, die sollen sich von ihrem Judentum emanzipieren und dann gemeinsam mit dem Rest der Menschheit die bürgerliche Gesellschaft per Revolution zerstören. Weil mehr wie weltfremd der Mensch gewesen ist. Der fanatische Kommunist Lenin hat aus dem Bund der Kommunisten die Juden ausgeschlossen, die einen eigenen jüdischen Arbeitskreis gründen wollten und die Oktoberrevolution auf die Schaffung einer jüdischen Republik verpflichten wollten. Weil er gesagt hat, wir wollen doch, dass die Proletarier kein Vaterland haben und dass sie die Ketten verlieren und nicht, dass sie neue Abhängigkeiten aufgrund von Schicksalsgemeinschaften schließen. Das war nicht der Gedanke, und nicht die Politik, die zu dem Staat Israel geführt hat. Israel ist einerseits ein ganz normales Produkt bürgerlichen Denkens, bürgerlichen Resonierens. Der Zionismus ist ein Spätprodukt des europäischen Nationalismus, nur unter besonderen Voraussetzungen. Die Juden, die gab es als solche ja nicht, als ein Staatsvolk mit einem festen Territorium. Also die Gründungstheoretiker des Zionismus mussten sie ja den Juden als Volk erst erfinden, konnten nur eigentlich auf die Religionszugehörigkeit zurückgreifen. Ein Gedanke, der auch nicht so abwegig ist, der letzte, der das probiert hat, war übrigens mittlerweile ja zu besichtigen furchtbaren Resultaten waren die jugoslawischen Titoisten, die Moslems in ihrer Republik als Nationalität erfunden haben, die in Bosnien-Herzegowina dominieren war. Ich glaube nicht, dass sie dazu den Herzl und den Zionismus lesen mussten, aber sowas geht. Nur bei dem Herzl war das natürlich eine ganz schwierige Angelegenheit im 19. Jahrhundert. Der musste, um einen jüdischen Volkscharakter zu konstruieren und die Folgerung zu ziehen, die Juden sollen sich nicht in den Gemeinden, in denen sie anwesend sind, sich auf die Hinterfüße stellen und gegen die erfahrene Diskriminierung ankämpfen, sich womöglich mit anderen revolutionären Bewegungen zusammentun, sondern müssen ja ihre Erlösung in einem eigenen Staatswesen suchen. Da musste natürlich zur Schaffung dieses Staatswillens erst einmal ein gehöriges Stück mit dem Antisemitismus gemeinsame Sache machen. Der Zionismus ist sich mit dem Antisemitismus in einer fundamentalen Aussage nämlich einig, dass es für die Juden unmöglich ist, bei Beibehaltung ihrer Identität ohne ein eigenes Staatswesen und ein fremdes Staatswesen zu leben. Genauso wie der Antisemit hält auch der Zionist den Antisemitismus für eine Sache, die in den Genen angelegt ist, gegen die man mit Argumenten nicht ankommen kann. Daraus erklärte sich auch die in historischen Schriften immer wieder aufgewärmte Geschichte einer gewissen Nutznießerschaft des zionistischen Staatsprojektes vom nationalsozialistischen Krieg gegen die Juden in Europa überhaupt, von dem er den Schein einer Rechtfertigung seiner Theorie bezog. Was nicht stimmt, weil gerade der andere Schluss doch richtig gewesen wäre, dass der Begriff des bürgerlichen Staates in sich jene Gewalt immer enthält, deren Opfer Juden, aber auch jede Menge andere Völker geworden sind, die gerade sich den Interessen eines Staatswesens entgegengestellt haben. Der Gedanke ist offensichtlich im bürgerlichen Denken unausrottbar und das setzt sich immer wieder durch, dass die Reaktion auf Exzesse der Staatsgewalt oder auf die Anwendung der Gewalt, die Staaten organisieren können, dass darauf immer noch folgt, es muss ein eigener Staat her mit möglichst überlegener Gewalt. Die Palästinenser in ihrer Ideologie haben den ja auch gezogen. Ein Palästinenserstaat muss her, der an Gewalt mit dem Zionistischen konkurrieren kann. Ebenfalls eine verrückte Konsequenz, eine falsche Konsequenz. Also, dass es überhaupt zu so einer Staatsgründung im Nahen Osten kam, gegen die umliegende Welt der Araber, kann nichts zu tun gehabt haben mit diesem ominösen Faktor Holocaust, als welches ins Mythische erhoben wird, eine Konsequenz des faschistischen Kriegs in Europa, dessen einer Gegner die Juden gewesen sind. Sondern hat was zu tun mit einer nationalistischen Ideologie des Zionismus, Staatsgründung, die Wahl des Territoriums in Palästina ist eine ideologische, weil man sich auf die Bibel berief und sagte, da wäre man schon mal da gewesen, hätte ältere Rechte, ist auch keine besonders einzigartige oder originelle Erfindung. Es gibt in der europäischen Geschichte jede Menge von Anspruchsbegründungen auf Territorien mit Geschichte und Mythologie. Also da war der Zionismus gar nicht so abwegig. Nur er hatte ein Problem, da wo er hin wollte, da gab es schon eine Herrschaft. Damals war es die englische Kolonialmacht. Die englische Kolonialmacht nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat offensichtlich mit den Zionisten, die da ansiedelten, ein zwar konfliktives, aber in letzter Instanz konstruktives Auskommen gefunden, weil sie sie einsetzen konnte gegen die arabischen Unabhängigkeitsbewegungen. Die ganze Geschichte kann man dann nachlesen, will ich mir jetzt nur ganz kurz fassen. Die Entstehung und die Gründung des israelischen Staatswesens verdankt sich dem Entschluss der britischen Kolonialmacht, dieses Gebiet in die Unabhängigkeit zu entlassen, zuzulassen, dass die zionistischen Ziele da die politische Herrschaft ergreifen, der Entscheidung der Vereinigten Staaten von Amerika, das Ganze ist ein Stück Entkolonialisierungsprozess im Nahen Osten zu begreifen und dabei natürlich auf die Zionisten begeistern abzufahren, weil was die vorhatten, diesen Staat, den kannten sie ja. Das war ein Staat nach ihrem Bild und Gleichnis, basierend auf Kapital, das von außen reichlich in diesen Staat hineinfloss, dadurch, dass der Zionismus die gesamte Juden der ganzen Welt als ideelle Staatsvolk reklamiert. Die haben dann auch entsprechend Geld abgedrückt für dieses Projekt, in dem sie ihr potenzielles Staatswesen erkannten. In den Vereinten Nationen hat sogar die Sowjetunion dem Teilungsplan und der Gründung Israels zugestimmt, aus der Überlegung, da könnte ein gewisses Widerspruchspotenzial entstehen im Nahen Osten gegen die arabischen Königtümer und feudalen Herrschaften, die von Anfang an den Einfluss der Kolonialmächte nicht verließen. Hat sich Israel von Anfang an als eine Republik, als eine Demokratie konstituiert, mit einem munteren demokratischen Parteienleben, in dem es auch sozialdemokratische Strömungen gab, also eine von der Potenzialität her des damaligen sowjetischen Denkens, vielleicht doch kein todsicherer Kantonist des Imperialismus. So ist der Staat entstanden. Aber der Staat entstand natürlich auf der Basis dessen, dass er in einem arabischen Nationalismus, der ungefähr ähnlich tickte, dieses unser gelobtes Land mit Jerusalem als der heiligen Stadt, wo die arabische Republik entstehen sollte, da hat sich ein Antipode eingebaut, hineingesetzt. Ein Antipode mit der Härte, dass die Staatsgründung überhaupt nur möglich war. Und die ganze Geschichte der Staatsgründung ist ja untrennbar verbunden mit der systematischen Vertreibung des arabischen Volkes von diesem Land, von diesem Boden. Und die ist ja auch gelungen. Die meisten Araber, die auf dem Gebiet der jetzigen Staatsgründung leben, sind 1949 raus. Die Frage, die ist müßig, warum sie rausgegangen sind. Die offizielle israelische Geschichtsschreibung hat diesen eigenartigen Terminus der freiwilligen Flucht entwickelt. Die sind geflohen, ohne dass wir sie vertrieben hätten, aus Angst, aufgehetzt von ihren Führungsmannschaften. Ich will dazu nichts sagen, aber der Verlauf des letzten Krieges zeigt ungefähr, wie die freiwillige Flucht geht. Die Leute im Südlibanon sind auch freiwillig geflohen. Da gab es keine Truppen, ihr müsst jetzt gehen. Es gab Flugblätter, die haben gesagt, wir bombardieren euer Dorf demnächst. Es ist besser, ihr geht. Ein paar gezielte Massaker in palästinensischen Dörfern durch die Organisationen des Zionismus, Haganah, Irgun, ist ja alles aufgeschrieben, geschichtlich, mit größeren Leichenstrecken, haben sich heute wie Lauffeuer rumgesprochen und dann haben die Leute gesagt, es ist besser, wir flüchten hier freiwillig, ehe wir in diese Kriegswirren hineingeraten. Und so ist wie ein Wunder das Land entvölkert worden und war dann Siedlungsfläche für die Heimstatt der verfolgten Juden aus Europa. Dass aber damit natürlich in dieser Welt von Staaten der Kriegsgrund im Nahen Osten entstanden ist und dass dies der bleibende Kriegsgrund bleibt, das ist ein Umstand, der ist fast tabu. Darauf hat übrigens der Präsident Ahmadinejad, das war dessen erkenntnisleitendes Interesse bei seinen ketzerischen Bemerkungen. Er wollte darauf hinweisen, und in dem Punkt hat er natürlich was Richtiges getroffen, dass der Staat Israel erst einmal der Anlass und der permanente Grund ist für den Krieg im Nahen Osten, weil er durch seine staatliche Existenz nicht nur in Konkurrenz zu den umliegenden Staaten steht, wie jeder andere Staat auch, sondern fundamental die eigenen Staatsgründungsambitionen der Palästinenser von seinem Staatskonzept her verhindert und die gesamten umliegenden Staaten unter einem permanenten Vorbehalt bezüglich der Anerkennung ihrer Souveränität stellt. Und die hat Israel erklärtermaßen nie respektiert. Dieser Staat hat mitten im Frieden Bombenangriffe gegen andere Staaten geflogen, Tunesien, Irak. Dieser Staat hat den Luftraum, habe ich schon erwähnt, das Libanon, nie als einen souveränen Staat anerkannt. Und dieser Staat überzieht eigentlich seine Nachbarn permanent mit Kriegsandrohungen. Jüngste Beispiel war ja eben dieser Iran als Ahmadinejad, wo er gesagt hat, wenn ihr euch Atombomben zulegt, dann haben wir einen Grund, euch zu bombardieren. Israel besitzt selber Atombomben. Würde man die Sache umdrehen, würde Israel bereits die Drohung als einen Kriegsgrund empfinden. Also das ist der ewige, ewig bleibende, kriegsträchtige Sachverhalt im Nahen Osten. Ein Staat gegen die Bevölkerung, auf der sein Territorium sich befindet, und ein Staat, der seine Sicherheitsinteressen rücksichtslos unter Relativierung der Sicherheitsinteressen der gesamten Region definiert. Es ist ein Fall einer regionalen Supermacht, einer regionalen Hegemonialstellung mit einem so weit gehenden Anspruch, wie ihn auf der Welt außer Israel sonst nur noch die Vereinigten Staaten von Amerika aufmachen. Das ist auch so ein Staat, der ja sagt, wenn meine Sicherheit bedroht ist, nehme ich mir das Recht heraus, den Staat, der Träger dieser unterstellten Bedrohung ist, mit Krieg zu überziehen und notfalls zu zerstören. Im Irak ist er ja sehr weit in diesem Ziel vorangeschritten, in Afghanistan auch. Aber ist er als begrenzte Macht, macht das in dieser Region so. Die Ideologie von der, das Ganze wäre deswegen, weil sonst die überlebenden Juden des Holocaust erneut bedroht werden würden, ist die Ideologie, die ja faktisch als solche eigentlich gar niemand mehr glaubt. Also es glaubt doch niemand im Ernst, dass der Libanon-Krieg, wie er jetzt geführt worden ist, dass er der Verhinderung eines neuen Holocaust gelten würde. Dennoch ist die prinzipielle Rechtfertigung ist immer noch eine ganz bewusst vorgetragene Staatsräson und wird auch immer im Munde geführt. Letztendlich ist dieser Anspruch auf totale Solidarität immer wieder auf diesen Punkt rückführbar. Ich wüsste sonst keinen Grund, mittlerweile, wo sich ja auch durchaus strategische Interessen zwischen Israel und seinen Verbündeten im Westen auftun, dass die derart hinten angestellt werden, dass dieser Sonderstatus von diesem Staat beansprucht wird, der sich eigentlich doch aufhört wie eine ganz stinknormale imperialistische Hegemonialmacht mit begrenztem regionalen Wirkungsspielraum, dass der nach wie vor gilt. Wenn überhaupt Kritik an Israel aufkommt, dann ist es sofort wieder automatisch, geht es in den Bahnen des eingefahrenen Antisemitismus. Das sind Denkfiguren, die ihr alle in der Zeitung lest, die aber gar nicht so auffallen. Ich habe so ein schönes Zitat aus den Briefen, die den Zentralrat der Juden erreicht haben während des Krieges, gab es viele von Linken, die erklären, dass gerade die Juden mit ihrer Vergangenheit wissen müssen, dass man sowas nicht macht. Da ist mir eingefallen, ich wohnte in München in einer Wohnung, die gehörte der Kultusgemeinde der Israeliten, und da gab es ein Jugend- und Kulturzentrum, und da haben die immer Fußball gespielt. Und da hat ein Nachbar, ein Arzt, hat dagegen versucht, eine Bürgerinitiative in die Wege zu leiten. Mit dem unglaublichen Argument, werde ich nie vergessen, schreibt er, gerade ein Volk, das in der Vergangenheit so viel mitgemacht hat, sollte die Ruhe der Nachbarn respektieren. Also wer schon einmal vergaß worden ist, sollte doch gefälligst im Hof bleiben. Diese Äußerung, die ist bei das will ich, das ist eigentlich der Punkt, wie der mittlerweile salonfähige deutsche Antisemitismus oder Anti-Israelismus, besser ausgedrückt, sich Luft verschafft. Der geht so: Während wir Deutschen doch aus Auschwitz so eindrucksvoll gelernt haben, bei uns würden wir niemals wieder einen einzigen Juden in den Gasofen schicken. Was aber gar nicht mal so leicht geht, weil sie vorher schon alle vergast worden sind. Und wir sind ja, die Abwesenheit des Antisemitismus als ein wesentliches Problem verdankt sich auf den Punkt, dass der Rechtsvorgänger des Deutschen Reiches da ziemlich ganze Arbeit geleistet hat. Während wir geläutert sind und die ganze Nachkriegszeit in Schutt und Asche herumgewandelt sind, führen sich die Israelis jetzt so auf, fast schon wie die alten Nazis. Ich will nicht vergleichen, wird dann gesagt, wie man den Vergleich gerade gemacht hat. Also da wird an den Staat Israel ein besonderer Maßstab moralisch herangetragen. Und der Rekurs auf den Massenmord der Juden unter dem Faschismus. Da wird wieder auf eine Besonderheit, eine rassistisch bedingte Besonderheit herumgeritten, dass dieser Staat sich doch anders aufführen sollte als andere imperialistische Staaten, deswegen, weil seine Bürger Juden sind. Und das ist auch in diesen Stellungnahmen der Linken. Bei den Linken gab es natürlich eine große Enttäuschung. In meiner Kindheit wurden wir immer klassenweise geschlossen in die Kinoräume geführt und dann wurde die abgedunkelt und dann kamen die Verbrechen des Faschismus. Und dann wurde gesagt, während damals unsere Vorfahren nichts davon wussten, aber was in ihren Namen für ein finsteres Unrecht passierte, haben wir heute eine große Freundschaft zu Israel. Da kamen nämlich die Bilder, vorher Wüste und dann war dann blühende Orangen und so weiter, Grapefruits vor allem. Und während die Araber das Land links herum zu einer einzigen Sauerei verkommen lassen, haben die fleißigen Israelis das gemacht. Und was haben sie dafür geerntet? Diese bösen Araber wollen sie dauernd wieder per Krieg. Das war auch damals so die Ideologie. Dann haben die Linken entdeckt in den 80er Jahren, dass es den palästinensischen Widerstand gab, als Teil der internationalen Guerillabewegung gegen den Imperialismus. Und haben sich auf deren Seite geschlagen. Eigentlich völlig verrückt, weil die haben ja vorher nicht begriffen, was Zionismus war. Da haben sie auch nicht gemerkt, dass der palästinensische Nationalismus eigentlich ein Konkurrent des Abziehbildes. Palästinenser werden rausgehauen aus ihrem Land. Deswegen, weil der Zionismus das Glück gehabt hat, für sein Projekt die Unterstützung des Imperialismus zu finden, weil Amerika, weil die Westmächte ein Interesse hatten an so einem Staat. Deswegen nicht aus Wiedergutmachung für Auschwitz. Oder nicht, weil die Juden zu einem kerniger Menschenschlag sind. Dem sind die Palästinenser als unwichtige Bevölkerungsmasse zum Opfer gefallen. Es wurde überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Denen wurde sogar ihre Volksidentität lange bestritten von Israel, heute noch. Was sind die für eine Konsequenz daraus? Nicht, dass Imperialismus ein System ist, bei dem es auf Geschäft und Gewalt ankommt und nicht auf Überlebensmöglichkeiten. Aus dem Punkt, dass die arabischen Staaten sie nicht aufnehmen, sie in Lager einsperren. Nicht die Konsequenz, dass Nationalismus, das Staat, dass es Gewaltverhältnisse sind, dass es nichts zu tun hat mit der Emanzipation von Individuen von der Gewalt. Ein anderes Leben ohne diese ständige Not und Drangsal. Nein, es muss ein Staat her. Ein eigener Staat Palästina. Mit der konsequenten Verlängerung auf dem Boden, wo jetzt Israel steht. Mit der damals die Linken begeisterten Parole, die an sich völlig hirnrissig ist. Wir wollen einen Staat Palästina, in dem Juden, Christen und Araber friedlich zusammenleben. Deswegen hirnrissig, eben soll es doch eine Kritik an Israel gewesen sein, die eine Garantie jüdischen Staat haben wollten und alle anderen raushaben wollten. Statt zu sagen, Schluss mit diesem völkischen Konzept, wenn es jetzt verdreifacht,
Jetzt sollen erst alle sich brav als Juden, Christen und Araber definieren, erst einmal den ganzen Wahnsinn voll an sich durchexerzieren, dass das ihre wesentliche Bestimmung wäre, und dann sollen sie auf dieser Basis friedlich zusammenleben. Wobei an der Prämisse schon klar ist, dass das natürlich gar nicht geht. Da kommt dann sofort der nächste Schritt natürlich. Friedlich zusammenleben in einem arabischen Staat Palästina. Wo wir uns darauf von den Juden unterscheiden, dass wir sie nicht rausschmeißen. Nicht alle zumindest. Also dieses Konzept, damit es klar ist, mit dem Israel hier angetreten ist, das ist nicht, der Zionismus ist insofern nicht eine einzigartige, ein Unikat an Perfidie. Es ist das konsequente Denken eines Nationalismus, der sagt, wenn das mein Volk ist und das mein Raum ist, dann ist es für mich als Staat meine Verpflichtung, das zu realisieren. Ich brauche den Raum für mein Volk, die Begründung, dass das in der Bibel steht, die ist nicht wesentlich triftiger als die Begründung, mit der in Deutschland Leute sagen, dass im Prinzip das Gebiet östlich von Oder und Neiße deutsch ist, obwohl da überhaupt keine Deutschen mehr wohnen. Also nach 1945. Das war denen auch scheißegal, dass sie dann, wenn sie das wieder kriegen müssten, dass sie dann mit ein paar Millionen Polen wegräumen müssten. Also das ist doch jedem Staat scheißegal. Es war auch den Vereinigten Staaten von Amerika vergleichsweise scheißegal, dass auf ihrem Staatsgebiet diese Indianer rumsprangen. Die wurden größtenteils, weil die ja nicht auswandern konnten, ausgerottet. War kein Holocaust, den Ausdruck gab es damals noch gar nicht. Den hat übrigens Hollywood erfunden. So, als ich in die Schule ging, war der Ausdruck völlig unbekannt. Da hat man sogar damals aus Verlegenheit eigentlich sogar fast noch die offizielle Nazi-Sprachregelung übernommen, hat von der Endlos- und der Judenfrage gesprochen. Steht in Schulbüchern drin. Und dann kam zum Glück Hollywood mit dieser Fernsehserie mit Meryl Streep in der Hauptrolle, die hieß Holocaust, und seitdem ist es klar. Und das ist doch die klassische Vokabel, weil da ist jeder Zusammenhang analytisch ist da ausgelöscht. Kommt aus dem Griechischen, heißt Ganzheitsopfer. Als Allegorie schon bescheuert genug, ne? Aber als Geschichtserklärung. Ist es dann der Ausbruch in der offiziellen Version, ein gewisser Hitler muss durchgedreht sein, er konnte keine Juden und dann musste sie alle umbringen. Die Begründung für den faschistischen Massenmord an den Juden findet sich in unserer verdienstvollen Schrift über den Faschismus im Gegenstandpunkt Verlag. Man hätte aber auch ohne diese Schrift von uns draufkommen können, aus der Art und Weise, wie die Faschisten diesen Krieg vorgetragen haben, dass es ein Kriegsprogramm war und dass es nur als Krieg auch so perfekt vonstatten gehen konnte. Das Ganze als Krieg wirklich zu bezeichnen, ist deswegen verboten. Das ist eines der schärfsten Tabubrüche überhaupt, weil das würde für die bürgerliche Welt ihr Höchstes entweihen. Den Krieg. Und der Krieg, was man jetzt wieder an dem Einsatz der Jungs der Bundeswehr merkt, ist für die bürgerliche Gesellschaft immer noch das vornehmste Mittel von Politik. Ohne Krieg, der Krieg ist doch voll rehabilitiert. Es gab kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund des blöden Umstands, dass wir ihn vergeigt haben, gab es so Geschichten, so Pazifismus, die sich fast dazu verstiegen haben, zu sagen, nie wieder Krieg. Das ist doch sehr lange vorbei. Die ganzen Leute, die immer so meinen, es wäre so eine unheimlich harte Position zu sagen, dass der, jetzt sage ich auch in Anführungszeichen, der Holocaust ein unvergleichliches, unwiederholbares, einmaliges Entgleisen von Politik und damit nicht Politik gewesen wäre. Sollten Sie sich einmal kurz darüber zurückerinnern, dass in den Demokratien des Westens unter Helmut Schmidt und Ronald Reagan sehr weit gediehene Vorbereitungen eines thermonuklearen Schlagabtausches mit der Sowjetunion betrieben worden sind, mit der, wo 6 Millionen übrigens eine niedliche Verlustziffer gewesen wäre, mit was die kalkuliert haben. Staaten, wenn sie ihre Souveränität in Gefahr sehen, wenn sie ihre Sicherheitsinteressen tangiert sind. Kalkulieren Sie mit Krieg. Da ist jetzt im letzten Spiegel war ein Artikel drin über die amerikanischen Überlegungen zum Iran-Krieg, wenn sie ihn führen sollten. Da wird ganz klar gesagt, die Ausschaltung dieses Atomprogramms wird wahrscheinlich um die 1 Million Kollateralschäden nach sich ziehen. An solchen Zahlen erschrickt dann der demokratische Zeitgenosse und sagt, das sind noch Menschenleben. Er erschrickt aber nicht am Zweck. Er hält es für selbstverständlich, dass die westliche Welt darüber entscheidet, was die Kanaken da unten an Atom machen dürfen und was sie nicht machen dürfen. In einer Gesellschaft, die bis an die Zähne mit Atomwaffen bewaffnet ist, weiß das bürgerliche Denken sehr genau, wer das darf und wer das nicht darf. An der Stelle kommt dann dieses heilige Erschrecken, wenn die großen Zahlen im Rahmen sind, aber über die Zwecke, die werden doch gebilligt. Dass sich ein Staat verteidigt, wie es so schön heißt, und dafür Waffen einsetzt, ist doch gebongt. Dabei ist doch Verteidigung eines Staates, ist doch immer so eine Verwechslung. Es ist doch nie das Gleiche, wenn ich durch den Park gehe und irgendjemand will mir an die Gurgel, weil er mein Geld möchte. So wird sich das vorgestellt. Ein Mensch, mit dem ich nichts zu tun habe und der aus irgendeinem Grund auf irgendwas, was mein Eigentum ist oder mein Leben scharf ist. Das ist bei Staaten doch nie der Fall. Die Sicherheitsinteressen der Staaten entstehen doch aus ihrer Konfrontation mit den anderen Staaten. Die entstehen doch Konsequenzen einer Konkurrenz zwischen Staaten, indem sie sagen, das ist unser Interesse, da müssen wir hin. In der Debatte im Bundestag bleibt unwidersprochen, wenn der Steinmeier heißt er, wenn der sagt, wir können im Nahen Osten nicht abseits stehen. Ich glaube, den Mann hat noch niemand gefragt, warum. Wieso können wir denn nicht abseits stehen? Ja, deutsche Interessen sind auch im Nahen Osten auf dem Spiel. Wieso denn eigentlich? Aha, wir wollen auch im Nahen Osten mitmischen. Wir beanspruchen, dass alles, was auf der Welt passiert, in Übereinstimmung mit unseren Interessen passiert. Also hat dieser Staat Interessen weltweit. Ich kann nun Interessen auch zum Beispiel in Paris haben, weil ich da Bekannte habe. Da muss ich die halt anrufen, mich mit ihnen verständigen. Deswegen muss ich da keine Armee aufstellen oder Truppen hinschicken. Aber in der öffentlichen Sprache, dann taucht das alles so harmlos aus. Ich habe da Interessen, folglich. Was liegt da näher als die Bundeswehr? Das ist wie in diesen alten Kriegsdienstverweigerer-Anhörungen, die es früher gab. Da musste man, wenn man nicht mit der Waffe dienen wollte, musste man eine Gewissensprüfung ablehnen. Da wurde man gefragt, Sie gehen mit einer Freundin durch den Park und dann kommt ein Ausländer, will die vergewaltigen. Was machen Sie? Die Antwort, ich mache nichts, ich schaue zu, war falsch, ist mal durchgefallen. Die richtige Antwort durfte man auch nicht sagen. Die hätte nämlich gelautet, völlig klar, ich finde die Bundeswehr, die der NATO-Bahn führen, ist atomaren Erstschlag. Aber so führen sie Staaten auf. Israel ist insofern ein Staat, der, wo man mittlerweile gar nicht mehr unterscheiden kann, ist seine Bedrohungslage eine erfundene, oder ist sie eine reale? Also, ein Staat wie Israel ist nicht überlebensfähig ohne permanente Wehrbereitschaft. Wenn der nicht eine starke Armee hätte, wäre er gefährdet. Das stimmt. Das ist ein Fakt. Darf man gar nicht bestreiten, dass die das erfinden. Wenn die abrüsten würden, würden sie wahrscheinlich von den umliegenden arabischen Staaten und von den rachedürstigen Palästinensern, würden sie alt aussehen. Aber es ist dabei völlig weggelassen, dass es natürlich ein notwendiges Resultat ist der Existenz dieses Staates, der von Anfang an nicht damit zufrieden war, dass wenn die wirklich, was idealistische Zionisten sich vorgestellt haben, wir wollen zurückkehren ins gelobte Land, dann haben sie ja den Muftis Land abgekauft, dann wären sie ja Bauern geworden. Das war aber nicht das Projekt. Das Projekt war auch, Land zu kaufen und ein bisschen auf Bauer zu machen, um einen Anspruch auf das Land als Territorium einer Staatsgründung zu gewinnen. Und das war auch das Konfliktträchtige. Nicht, wie es so unterstellt wird, die bloße Ansiedlung. Das waren auch keine Gartenhaussiedler, die bei schönem Wetter in Palästina Orangen züchten wollten. Nein, die wollten als Staatsgründung in der Region sich ausbreiten und da eine dominante Stellung erwerben. Das war doch das Projekt. Und als sie diesen Staat gegründet hatten, haben sie sich natürlich gegen die umliegenden Staatsprojekte in Konkurrenz gesetzt und mussten sich zur Wehr setzen. Und mittlerweile hat der Zionismus mit seiner Ideologie, mit seiner Staatsideologie, wir müssen ein wehrhaftes Volk werden und permanent kriegsbereit sein, hat er im Sinne einer, wie der Amerikaner sagt, self-fulfilling prophecy, auch recht behalten. Mittlerweile müssen die wirklich permanent Krieg führen, damit sie diesen Staatsanspruch, aber nur diesen, aufrechterhalten. Wenn der Ahmadinejad, um auf diesen interessanten Denker nochmal zurückzugreifen, weil er originell ist, wenn der sagt, wenn es wirklich stimmen würde, dass Israel deswegen sein muss, weil die Europäer eine Schuld haben wegen dem Holocaust, dann gibt es ihnen doch einen Staat in Europa. Am besten irgendwo zwischen Österreich und Deutschland. Weil es waren ja die Hauptverursacher. Eigentlich eine bestechende Logik, wenn man die Prämisse mitmacht, weil der Trotter teilt ja die Prämisse wirklich, dass er das einen Augenblick ernst nimmt, dass Israel ein Wiedergutmachungsprojekt ist. Dann würde die Stimme, das war es aber nicht, da sollte ja nichts wieder gut gemacht werden. Die Juden haben sich angeboten, haben gesagt, hier, wir holen für euch die Kastanien aus dem Feuer im Nahen Osten. Und damals, wo die Sowjetunion als reale Alternative von Weltordnung zur Verfügung stand, war das ein wichtiger Stützpunkt in einer strategisch bedeutenden Region, wo die gesamte Ölversorgung der freien Welt abhängt. Ein verlässlicher Bündnispartner, verlässlich nicht bloß wegen seiner strategischen Interessen, sondern wegen seiner ganzen Staatskonstitution. Im Unterschied zu den arabischen Staaten, die mit arabischem Sozialismus liebäugelten, war das doch ein knackiger kapitalistischer Staat, der von Anfang an auf Kapital in seinen beiden Seiten, Lohnarbeit und Unternehmen, aufgebaut war. Dass er nicht sehr erfolgreich ist wegen der dauernden Kriegswirtschaft, ist die andere Seite, aber er hat ja am System nichts geändert. Deswegen wurde dieser Staat gefördert und wurde groß gemacht. Das hat der Ahmadinejad nicht begriffen, offensichtlich. Er erfährt zum Beispiel jetzt aus dieser gleichen Logik, dass ihm kein Mensch auf der Welt, in der westlichen Welt, glauben will, dass der Iran Atomreaktoren und Atomkraft nur deswegen herstellt, um sie friedlich zu nutzen. Alle sagen, die wollen Atomwaffen. Was ihm nicht, ist ein interessanter Vergleich zu Israel. Israel zum Beispiel ist der einzige Staat auf der Welt, der diesen Übergang friedliche Nutzung Atomwaffen nicht gemacht hat. Die haben gleich Atomwaffen hergestellt und haben nie das Programm der friedlichen Nutzung gehabt. Also es ist ein Sonderfall, aber das ist ja erlaubt, weil es dient ja der Selbstverteidigung. Dass der Westen, das dem Ahmadinejad nicht glaubt, ist erst einmal nicht so ohne weiteres einsehbar, weil die Leute werden ja geführt als islamische Fundamentalisten, als religiöse Fanatiker. Und dann haben nun die obersten Führer, die geistigen Führer vom Imam Khomeini angefangen, Atomwaffen für Gottlose, für eine schwere Sünde erklärt. Aber da sind sie plötzlich keine Fanatiker mehr, sondern Realpolitiker. Und da denkt der Westen natürlich oder der Kapitalismus von seiner eigenen Staatsräson aus. Und da liegt natürlich im Interesse eines Staates, sich aller Gewaltmittel, der er habhaft werden kann, auch zu versichern. Von daher wäre es für einen westlichen Staat, muss es ganz besondere Gründe geben, warum er, wenn er es schon könnte, auf diese Bewaffnung verzichtet. Im Fall der BRD zum Beispiel, die ja auch anreichern kann, ist der Verdacht, dass sie sich damit in Besitz von Atomwaffen setzt, nicht politisch relevant geworden. Die BRD erklärt, sie will das nicht, man hat sie abgenommen. Da gibt es aber einen Grund, weil solange das Bündnis mit den Vereinigten Staaten läuft und so weiter, gibt es ja keinen Grund. Da werden ja eigene BRD-Atom- macht, wäre ein Misstrauensvotum gegen den noch Bündnispartner USA und wäre halt wegen der Vorbehalte Deutschlands als dem Kriegsgegner des Zweiten Weltkriegs, der mit Misstrauen bedacht worden ist, hätte das gegen die ganze Tour des deutschen Wiederaufstiegs verstoßen und darum hat man sich da vorne zurückgehalten. Aber eins ist doch klar, wenn sich das Verhältnis der BRD zu den USA gravierend ändern sollte, wären natürlich die Ressourcen vorhanden für eine deutsche Atombombe. Das ist übrigens die gleiche Handhabe gegen den Iran. Er könnte sich mit der Anreicherung unter Umständen den Besitz von Atomwaffen stellen. Das gilt übrigens für jedes Land, das Spaltpreismaterial anreichert. Dass der Atomwaffensperrvertrag, wo der Iran einer der wenigen Staaten ist, der den einhält, diese Möglichkeit ganz explizit ja einräumt, gilt für den Iran nicht, weil der Sicherheitsanspruch, den Israel gegen den Libanon, gegen Syrien stellt, ist hier einer der USA gegen den Iran. Die bloße Potenzialität, dass davon eine Gefährdung ausgehen könnte, führt dazu, dass die Souveränität eingeschränkt wird. Ich jetzt zum Verhältnis der USA zu Israel und zur westlichen Welt eingehen, möchte mit einem ganz prinzipiellen Gedanken hier loswerden, den man sich, glaube ich, schon mal zu Gemüte führen müsste, was die Basis der ganzen Debatte über Krieg gegen Terrorismus und Sicherheitsrisiken, die von Ländern wie Iran, von Syrien, von Irak ausgehen, gegen den Westen. In der alten linken Bewegung in der BRD, als es noch die Sowjetunion gab, wurde die Sowjetunion immer propagandistisch, auch von westdeutschen Linken, als die Weltfriedensmacht bezeichnet. Darüber ist sich furchtbar mokiert worden, nicht zuletzt auch von der Gruppierung, der ich nahe stand, und von mir selber. Mittlerweile, wenn ich darüber nachdenke, finde ich diesen Begriff eigentlich immer richtiger. Es wurde uns nämlich damals immer gesagt, es gäbe überhaupt keinen Grund für die NATO, es gäbe keinen Grund für die Bundeswehr, es gäbe keinen Grund für die nukleare Aufrüstung, wenn es nicht auf der Welt einen Antipoden gäbe, der unsere Freiheit bedroht und der uns am liebsten einkassieren würde, die Russen kommen. Das ist vielleicht älteren Kommilitonen noch bekannt, man kann es aber auch nachlesen. Das war der ganze Geist des Kalten Krieges. Es wurde mit dieser Logik wurde jede Aufstandsbewegung in der Dritten Welt, das letzte Beispiel einer Aufstandsbewegung, die hier noch einigermaßen was an Solidarität entfacht hat, war der Sandinismus in Nicaragua. Da gab es einen großen Streit in Westdeutschland und im Westen gab es idealistische junge Menschen, auch ältere Menschen wie den fernsehschaffenden Dietmar Schönherr, die haben sich mit den Sandinisten solidarisiert mit dem Argument, die haben doch recht, die Wirtschaftsordnung ist tatsächlich da etwas ungerecht. Da müsste man den Großgrundbesitz enteignen und auch an einige amerikanische Unternehmen und so weiter. Haben sich vorgestellt, man könnte innerhalb des Imperialismus auch ein Auskommen für so ein Drittweltland schaffen. Die amerikanische Position war damals glasklar. Die haben gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund für Widerstand in Nicaragua. Die Sandinisten gibt es nur deswegen, weil hinter ihnen die Sowjetunion steckt. Der Grund, warum sie nicht hergegangen sind und einfach da Bomben draufgeworfen haben, war schon wieder die Sowjetunion, weil die hätte dann unter Umständen einen internationalen Konflikt ausgelöst, den man nicht ignorieren konnte, weil die hatten ja ebenbürtige nukleare Bewaffnungen. Deswegen musste der mühsame Weg gewählt werden, eine Kontra zu unterstützen und erst einen künstlichen Bürgerkrieg zu finanzieren, um dann das Land so kaputt zu machen, dass dann die Wahlen abgehalten haben, wo dann die Bevölkerung, weil sie des Krieges leid war, endlich die richtige Führung gewählt hat. Gemäß dieser Logik, das ganze Übel auf der Welt und die Notwendigkeit unserer Bewaffnung kommt nicht aus irgendwelchen sozialen Härten, die die ganz normale Geschäftemacherei im Imperialismus bewirkt. Dass die Ausbeutung in der sogenannten Ersten Welt und die Rolle der Dritten Welt als Rohstofflieferant mit der weitgehend überflüssigen Bevölkerung große Massen verelendet und da bei den Leuten die einzige Alternative zum zahm- und klanglosen Verrecken die Formen von Widerstand hervorruft. Diese Notion war offiziell wirklich de facto verboten. Da hätte man ja am Gesamtsystem irre werden müssen, sondern es war das Wirken dieses Hauptfeindes, das Wühlen der Sowjetunion. In der logischen Konsequenz hätte eigentlich daraus folgen müssen, wenn die Sowjetunion aufgibt, sich selbst auflöst, dankenswerterweise, dass dann der Widerstand auf der Welt aufhören müsste und dass zweitens wir endlich mit dieser uns versprochenen Vision ernst machen würden, Einmottung der Atomwaffen, Abbau der ganzen Armeen, eine Mörderkohle wird frei und da gibt es Freiwehr und so weiter. In Wirklichkeit gab es noch nie so viele permanente Kriege wie seit dem Abtragen der Sowjetunion. Und in Wirklichkeit gibt es noch nie so eine große Ambition, sich möglichst nuklear bis auf die Zähne zu bewaffnen. Die Begründung ist im Prinzip die gleiche, weil auch ohne das Wirken der Sowjetunion der einzige Grund und Ursache von Widerstand auf dieser Welt besteht nach offizieller Auffassung der relevanten Meinungsgeber in der großen weiten Welt des demokratischen Imperialismus in den Köpfen der Leute, die irgendwie durch fremde Ideologien aufgehetzt werden. 11. September in New York, die Flugzeuge auf die Twin Towers. Die Äußerung von Bush, die hassen uns. Sie hassen unsere Lebensart. Notwendige Reagenz, die uns hassen, die werden umgebracht. Die hassen wir jetzt so, aber effektiver. Also der Gedanke, dass man sich überlegt, dass vielleicht, dass es doch vielleicht irgendeinen einen objektiven politischen Anlass gibt, dass mit dem Wegfall der Sowjetunion, wo es eine Widerstandsbewegung auf der Welt nicht mehr die geringste Garantie hat, nicht gleich von Amerika niedergebombt zu werden, wodurch die Durchsetzung der militärischen Suprematie Amerikas und seiner Unterpartner wie Israel militärischer Widerstand in normalen Formen selbst einer Guerilla unmöglich gemacht worden ist, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, und dass sowas eine Reaktion provoziert wie den Terrorismus. Das ist außen vor. Es stehen zwei Wertsysteme gegeneinander, ist die Theorie. Natürlich, gegen so ein Wertsystem gibt es auch keine Argumente. Also wenn der Ahmadinejad vorschlägt, den Bush machen wir doch eine Fernsehdiskussion, da antwortet er gar nicht drauf. Auch im Westen wird das Ganze wird sofort als ein Scheinmanöver durchschaut. Der Typ ist halt von Haus aus böse, seine Politik ist keine. Und deswegen gibt es nur das Mittel, ihm eine reinzusemmeln. Die einzige Debatte ist, geht es mit Krieg oder geht es mit Sanktionen? Also diese Vorstellung, dass der Imperialismus eine im Prinzip widerspruchsfreie Ordnung von Geschäft und Gewalt auf der Welt ist und dass der Widerstand sich der Bosheit verdankt, ist mittlerweile eigentlich eine sehr durchgesetzte. Und es ist eigentlich die ideologische Legitimation des ganzen Krieges gegen den Terrorismus. Wenn es gesagt wird, man muss doch einmal auf die Ursachen schauen, dann kommt ja als Antwort nur der Islam. Als Ursache kommt zum Beispiel jetzt in Afghanistan, da gibt es die Meldungen, dass in Afghanistan mittlerweile der Opiumanbau alle Rekorde bricht, während er bei den Taliban ziemlich gegen Null gegangen ist. Und die Taliban oder im Vormarsch sind, was ist die Erklärung? Nicht, dass es eventuell zeigt, dass die Taliban nicht bloß irgendwelche Ausdruck einer Bösartigkeit des islamischen Fanatismus waren, sondern dass sie eine zu Kräften, zu Relevanz gelangte Organisation waren, aufgrund der aussichtslosen Lage der Bevölkerung, in die sie manövriert worden sind, durch das Wirken des Imperialismus auf diese Weltgegenden. Nein, das heißt, wir haben große Fehler gemacht, wir waren ungeschickt und haben denen wieder Zulauf. Konsequenz, mehr Truppen. Ich komme deswegen auf den Punkt, weil es von einer ganz anderen Seite erklärt, warum Amerika und Israel in diesem Verhältnis sich jetzt ein Stadium ergeben hat, in dem der Krieg Israels um seine Behauptung als regionale Hegemonialmacht im Nahen Osten so erfolgreich vorgetragen werden kann mit kompletter Rückendeckung durch die USA, weil es Israel gelungen ist, seinen nationalen Anspruch auf bedingungslose Sicherheit eines noch gar nicht exakt definierten Territoriums einzubringen als Front im Krieg gegen Terrorismus. Das ist ja erst einmal gar nicht so leicht nachvollziehbar, weil von Hamas und Hisbollah ist nicht zu erwarten, nicht mal, dass die CIA erwartet hat, dass die demnächst irgendwelche Flugzeuge nach Amerika fliegen. Das ist erst einmal eine Organisation, die sich ja in diesem Bereich des Gebietes, das man Palästina nennen könnte, abspielt. Aber wegen des bloßen, ja man kann gar nicht mehr sagen, politischen, weil solches ist nicht anerkannt, wegen des bloßen Willens, dass es in dieser Region noch eine Bewegung gibt, die organisiert und mit Wirkung Widerstand fordert gegen eine etablierte und von den westlichen Mächten anerkannte Staatsmacht, ist der Schluss mittlerweile bereits zulässig, dass es sich nicht um Widerstand gegen eine als unerträglich empfundene Besatzungsmacht handelt, sondern um einen Anschlag auf die westliche Weltordnung. Einen solchen unzulässigen Anschlag auf die westliche Weltordnung. Mit der Aufnahme von Hisbollah zum Beispiel von der Hamas in die Liste der terroristischen Organisationen durch die Vereinigten Staaten ist ein qualitativer Sprung in der Beurteilung des sogenannten Nahostkonflikts entstanden. Weil was bislang noch als Widerstand gegen eine Besatzungsmacht, der sich auf diverse UNO-Resolutionen berufen konnte, geführt wurde und bedacht wurde mit der politischen Forderung, da gäbe es einen Lösungsbedarf. Das ist jetzt weggewischt und gilt als ein terroristischer, damit unzulässiger Anschlag auf die alleinige Kompetenz der für Ordnung in dieser Region zuständigen. Das Ansinnen an Hamas, auf Widerstand gegen Israel zu verzichten, ist ja an diese Bewegung der Anspruch, sie sollten anerkennen, dass Israel die Kompetenz über dieses besetzte Gebiet hat und dass man mit denen nur verhandeln kann, also nur auf dem Verhandlungswege etwas erreichen kann, würde bedeuten, die einzige Möglichkeit ist, abzuwarten, was die einem für Angebote machen. Also die Aufgabe einer Verhandlungsposition, die nur in einem einzigen Punkt besteht, dass man nicht widerstandslos alles akzeptiert, was der Gegner beschließt. Also insofern ist die Bezeichnung auch von der Hisbollah als terroristische Organisation, ist seitens der Vereinigten Staaten jetzt die Anerkennung, und es hat ja auch die praktische Konsequenz, auf den israelischen Anspruch auf das, was die exklusiv als ihr Staatsterritorium und als ihren Einflussbereich definieren. Ins Benehmen setzen hätte man sich ganz früher an so einer Frage mit der Sowjetunion, die ist ja weggefallen. Mit den Europäern kommen wir noch drauf, die wollen immer gerne, dass man sie ins Benehmen setzt, passiert aber nichts dergleichen. Erst einmal sind Fakten gesetzt. Unbeobachtet oder unbemerkt durch diesen riesigen Banner des Kriegs gegen den Libanon hat ja Israel in der Sicherung seines Territoriums, auf dem sich noch Palästinenser befinden, neue Maßstäbe gesetzt. Man muss einmal ein für alle Mal mit dieser Heuchelei aufräumen, die Namen, die von deutschen sozialdemokratischen Politikern gebracht wird. Ich erinnere da an die Heidi Wiczorek-Zoll, die hat einmal gesagt, ich bin pro-israelisch und pro-palästinensisch. das objektiv geht das nicht, weil es handelt sich hier um zwei antagonistische Interessen. Man hätte auch nicht sagen können 1960, ich bin pro-amerikanisch und für die Sowjetunion. Ich bin pro BRD, pro DDR. Die Staatsprojekte der Palästinenser und Israels schließen einander aus. Dabei ist es scheißegal, ob die Palästinenser sich durchaus vorstellen könnten, dass es da eine Koexistenz von zwei Staaten auf dem gleichen Territorium gäbe. Das gibt es ja von Seiten der PLO. Also die Schaffung eines Palästinenserstaats auf der Westbank des Jordan und in Gaza. Das geht nicht gemäß des mittlerweile erreichten Definitionsstandes israelischer Staats- und Sicherheitsinteressen. Erstens ist das Projekt des Zionismus die Schaffung eines Staates Israel auf dem gesamten Gebiet des gelobten Landes, Eretz Israel. Das schließt die besetzten Gebiete mit ein. Zweitens war auch der Oslo-Prozess ein Versuch, durch ein Abkommen mit den Palästinensern und die Einrichtung eines palästinensischen Gemeinwesens das Prinzip der israelischen Kontrolle über das gesamte Gebiet zu erhalten. Von Anfang an waren immer drei Sachen auch in diesem Oslo-Abkommen eindeutig festgelegt. Die Siedlungen werden nicht prinzipiell aufgelöst, es wird verhandelt, welche aufgelöst werden. Zweitens, die Jerusalem-Frage als Hauptstadt eines Palästinenserstaats steht nicht zur Verhandlung. Und drittens, für die Palästinenser eine ganz entscheidende Frage, was passiert mit den 5 Millionen Flüchtlingen, war nicht Gegenstand dieser Verhandlungen. Mittlerweile hat sich die Position Israels ja in der Beziehung wesentlich klarer gefestigt. Erstens, Jerusalem ist annektiert, ist kein Gegenstand von Verhandlungen mehr. Zweitens, die Flüchtlinge dürfen nie mehr zurückkehren, das ist ein Problem der arabischen Welt. Und drittens, die Siedlungen bleiben größtenteils da, wo sie sind. Es gibt gestern in der Zeitung ein neuer Schritt von Olmert. Die Golanhöhen sind unverzichtbarer Bestandteil des israelischen Territoriums. Es wird nicht mehr verhandelt mit Syrien über irgendeinen Punkt. Das wird hier immer so leicht dann abgetan, das wäre eine Verhärtung oder so eine besonders extreme Position einer bestimmten Regierung Israels. Erstens ist die gemeinsame Position aller Parteien in Israel und die ist sogar noch gemäßigt, im Unterschied zum Koalitionspartner jetzt in der Regierung, der Schas-Partei, die Transferlösung propagiert, also dass die arabische Bevölkerung in den besetzten Gebieten über den Jordan transferiert werden soll, weil es wären ja eh Araber, hätten da ihren Staat, um damit den Weg freizumachen für die endgültige Besiedlung. Das zweite feststehende Prinzip des Staates Israel, der jüdische Charakter muss unbedingt erhalten bleiben. Also es geht keinesfalls eine Lösung, in der innerhalb eines zwar israelisch dominierten Staatsgebietes die Juden in die Minderheit geraten könnten gegen die Araber. Weswegen von daher daran so Lösungen ventiliert werden. Jetzt gibt es ja schon eine, dass man die Palästinenser in Gaza mehr oder weniger in so ein Zwangsgehege einpfercht und sie nicht mehr reinlässt, damit sie den Charakter des Volkes da nicht gefährden. Mit diesen Punkten ist jetzt im Zuge dieses Krieges ernst gemacht worden. Es wird erkennbar nicht mehr verhandelt und es stehen so Geschichten nicht mehr zur Disposition, dass Jerusalem rausgerückt wird oder dass ernsthaft die entscheidenden Siedlungen auf der Westbank aufgegeben werden. Entspricht ja auch der Logik einer Staatsgründung, dass sie für ihr Volk, das ja wesentlich größer ist als das, was sich auf dem Boden von Israel befindet. Es sind ja potenziell immer noch vom Begriff des Staates her alle Juden auf der Welt, für die ja Platz da sein muss. Und zweitens, dass man, wenn man die Juden als sein Staatsvolk sich ausgesucht hat, dass man dann einen Staat haben will, der auch einen jüdischen Volkscharakter aufweist. Also da kann sich der Olmert mit dem Wolfgang Schäuble blendend verständigen innerhalb kürzester Zeit. oder mit unserem bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber, der immer vor der Durchrassung der Gesellschaft war. Auch die europäischen Staaten lassen ja Bootsflüchtlinge auf offenem Meer ersaufen, klagen einerseits über Bevölkerungsschwund, aber sind nicht bereit, dieses Problem locker auszugleichen durch Millionen von Freiwilligen aus Afrika, die die Schatten sofort auswetzen würden. Zum Teil besser aussehende Menschen als manches, was hier rumläuft. Also auch jeder Staat ist in seinem Anspruch auf sein Staatsvolk durchaus wählerisch, weil er nicht darauf verzichten will, auf diesen Umstand, dass die Staatsangehörigen auch noch ethnisch blutmäßig belegt im entscheidenden Fall ein größeres Maß an Loyalität von der Wahrscheinlichkeit her bringt. Aus dem ganz simplen Umstand, klar, ein Deutscher im Kriegsfall muss er halt dann dienen für das Vaterland. Der kann nicht wie ein zum Deutschen gemachter Türke sagen, wenn das hier so ungemütlich wird, dann gehe ich in meine andere Heimat zurück. Das ist ja die Geschichten, die so Leute wie den Schäuble, wenn sie nachts nicht schlafen können, immer umtreibt. Die Vorstellung, um Gottes Willen, die Mehrzahl sind Türken, wenn es darauf ernst wird, sind wir türkisch dominiert, dann vergessen die ihr Deutschsein. Weswegen ja mittlerweile Forderungen auftauchen, die hätte man vor 20 Jahren noch für einen Abgrund von völkischem Rassismus gehalten, dass die Leute Sprachprüfungen ablegen müssen und dass sie Hänschen klein Gingerlein singen können müssen, damit sie überzeugende Deutsche sind. Da macht der Staat Israel in dieser Staatssaison jetzt durchaus ernst und legt Wert darauf, dass sich sein Territorium auch in solchen Grenzen er es sich so sichert, wie er es für notwendig erachtet. Und da gilt beim Staatsterritorium für einen Staat erst einmal, es kann nicht groß genug sein, es wird ausgeweitet, es gibt auch einen gewissen Sachzwang, den er sich dann selbst in die Welt setzt. Wenn die erklären, für uns ist Jerusalem unverzichtbar und die anderen sagen nein, dann wird die Weigerung der anderen Seite zu einer Bedrohung der Nation Israel, so wie sie sich selbst ihre Nation vorstellt. Wenn die sagen, wir können unsere Siedlungen nicht aufgeben, das ist das Land Israel, dann ist natürlich jeder Widerstand dagegen eine Bedrohung der territorialen Unversehrtheit. Die Vereinigten Staaten von Amerika als der große und entscheidende Schutzmachtgeber für Israel hat da in der ganzen Geschichte der Verhältnisse Israel immer partiell machen lassen, im Sinne von gewähren lassen, und hat es machen lassen im Sinne seiner eigenen Interessen in dieser Region. Gleich zu Beginn wäre natürlich das Überleben Israels militärisch gesehen gegen die umliegenden Staaten sehr schwierig gewesen ohne die massive amerikanische Waffenunterstützung. Die Möglichkeit Israels, erklärte Verbündete der Sowjetunion in zwei Kriegen in ihren Grundfesten zu erschüttern, wäre nicht möglich gewesen ohne amerikanische Waffen und ohne eine amerikanische Drohung an die Sowjetunion, sich rauszuhalten und tatenlos zuzusehen, wie Israel über den Suezkanal marschiert, wie Israel Teile von diesem Territorium annektiert. Jetzt ist der Zustand durch den wichtigen Terrorismus für Israel offensichtlich eine Gelegenheit, die unbedingt genutzt werden muss, wenn es tatsächlich so ist, dass die internen Widerstandsorganisationen, Hamas, die PLO, tendenziell bereits voll unter die Definition Terrorismus fallen und Teil des amerikanischen Kriegs gegen den Terrorismus sind, dann ist die Beseitigung von Widerstand gegen israelische Landnahme jetzt Teil einer zivilisatorischen Kriegsführung gegen Terror. Und da hat Israel absolut freie Hand gehabt während des Krieges. Also so Vorgänge wie diese, wie heißt das immer, gezielte Tötungen, also diese vorbeugenden Hinrichtungen, werden nur akzeptiert, wenn man die Gleichung Israels akzeptiert, dass die Führer eines Segments der palästinensischen Bevölkerung, dass das keine Politiker oder Widerstandskämpfer sind, sondern Terroristen, weil sie nicht anerkennen, dass das Gewaltmonopol in der Region, auch in den besetzten Gebieten, bei Israel liegt. Die Drohung Israels gegen den Libanon, gegen Syrien, jetzt gegen Iran, ist nur denkbar auf Basis der amerikanischen Entscheidung, dass es sich dabei um Schurkenstaaten handelt, die potenzielle Unterstützer des Terrorismus sind und die deshalb, wenn sie ihre Staatsräson nicht dramatisch ändern, unter einer potenziellen Kriegsdrohung stehen. Und eine potenzielle Kriegsdrohung ist ja immer eine Beschränkung von Souveränitätsrechten. Für Amerika und Israel sind Staaten wie Syrien und Iran sind Staaten auf Abruf, die eigentlich überhaupt kein Existenzrecht haben, weil nach der Definition des Kriegs gegen den Terrorismus sich ein Staat sein Existenzrecht dadurch erwirbt, dass er auf seinem eigenen Territorium gegen antiamerikanische Bestrebungen möglichst prophylaktisch vorgeht und zweitens den Platz haargenau buchstabengetreu akzeptiert, den Amerika für diesen Staat in der Weltordnung vorgesehen hat. Also nach dem Exempel Saddam Husseins, ein Staat mit bedeutenden Ölvorkommen hat nach dem amerikanischen Weltordnungsplan die Funktion, dieses Öl möglichst kostengünstig abzuliefern und politisch die Sicherheit zu gewährleisten, dass diese möglichst kostengünstige Ablieferung auch unbegrenzt und ungestört auf Dauer funktioniert. Er darf also nicht erste Sünde, wo man schon merkt, dass mit dem Staat was faul ist, einen Teil des Öleinkommens dafür verschwenden, dass er seine eigene Bevölkerung zu mobilisieren versucht. Mit sinnlosen Ausbildungsprogrammen und Medizinalprogrammen. Straßenbau oder Versuch, andere Industrien außer Erdöl aufzubauen. Er darf zweitens nicht versuchen, die Kräfteverhältnisse im Sinne der Ausweitung seines eigenen Staatsgebiets zu verändern. Also damals der Einmarsch in Kuwait, wo der Irak eine der zentralen Positionen des irakischen Nationalismus, die Wiedereingliederung des Gebiets, das ihnen die Kolonialmacht nach 1948 weggenommen hat, versucht hat zu machen, ohne Erlaubnis, wie sich hinterher herausstellte, von Amerika. Jetzt hingegen, mit dem er so der Eindruck erweckt, dass der Krieg gegen den Irak völlig gescheitert wäre. Insofern ist er in dieser Richtung ist er nicht gescheitert. Im Irak geht es zwar drunter und drüber, aber eines ist erst einmal sicher. Diese Regierung ist nicht mehr in der Lage, irgendwelche antiamerikanischen Untriebe von sich aus zu befördern. Dass sie sich unterbinden kann, liegt an ihrer Schwäche, aber dafür gibt es amerikanische Truppen. Und der einzige Widerspruch besteht darin, dass der Krieg nicht das Ergebnis gebracht hat, dass anstelle des alten, unliebsamen Regimes jetzt ein neues kommt, das auf Basis einer Zerbombung des Landes uneingeschränkt mit einer gesamten Bevölkerung für Amerika ist und diesen neuen Staatszweck mit Begeisterung übernimmt. Aber das ist wieder der erste Punkt. Das ist die Vorstellung. Die haben sich gedacht, dass im Irak was gegen uns läuft, das muss an diesem Drecksack Saddam Hussein liegen. Und seiner Baath-Partei. Wenn wir die entmachten, dann gibt es doch keinen Grund mehr, dass der Irak aus dem Ruder läuft. Es ist völlig müßig zu streiten, ob die an das geglaubt haben. Sie haben zumindest so gehandelt. Sie haben gesagt, der Irak wird dadurch zu einem normalen Staat in unserem Sinn, wo das Öl fließt und wo alle für Amerika sind, indem wir das Regime, das wir dafür verantwortlich erklären, dass dem nicht so ist, in die Steinzeit zurückbomben. Gleiche Afghanistan. Israel verfolgt mittlerweile als Teil des Kriegs gegen Terrorismus ein ähnlich ambitioniertes Programm. In den besetzten Gebieten, das war die Reaktion auf den Wahlsieg von Hamas, wird die Autonomieverwaltung einfach liquidiert. Die Führer wurden verhaftet, eingesperrt, aus der Luft vorbeugend erschossen. Amerika, dass er selbst die Wahlen gefordert hat in der Palästinenser Autonomie. In der Vorstellung, wenn die Wahlen frei sind, dann werden sich die Leute doch in großer Mehrheit gegen die Bösen entscheiden. Das muss ja wohl, zumindest offiziell war das die Vorstellung. Jetzt haben die aber die Falschen gewählt. Gab es doch dieses wunderschöne Zitat von George Bush, was man eigentlich in der Universität zum Gegenstand von politologischen Seminaren machen müsste. Wenn wir sagen, dass wir überall auf der Welt für Demokratie sind, heißt das nicht, dass wir die Ergebnisse akzeptieren. Das Zitat ist nirgends kommentiert worden, aber man muss sich vorstellen, wie die Welt da kurzsichtig ist. Wer jemals in seinem Leben nach einem einzigen Grundkurs Politologie gemacht hat, an einer deutschen Universität, wahrscheinlich an einer amerikanischen, hat doch gelernt, dass das Schöne an Demokratie ist, dass man dem Volk überlässt, wen es wählt, und dass man das Ergebnis dann akzeptiert. Und wenn es einem nicht passt, kann man es in 4 Jahren wieder abwählen. Also diese Urideologie von Demokratie. Den Leuten passt was nicht. Gegen das, was sie stört, gehen sie nicht vor, sie wechseln die verantwortlichen Personen aus. Aber die Neuen werden dann akzeptiert, weil sie ja gewählt worden sind. Also was jeder demokratische ABC-Schütze eigentlich hersagen kann, da sagt der Chef der freien Welt, das ist ein völliger Quatsch. Demokratie heißt, ist dann, wenn die gewählt werden, die wir wollen. Und an der Punkt ist ihm nicht widersprochen worden. Ich habe sogar in der FAZ gelesen, konsequent gedacht. Da ist ihnen plötzlich eingefallen, dass Hitler demokratisch gewählt worden ist. An der Stelle ist ihnen das eingefallen. Also diese demonstrierte Missachtung, dass die israelische Besatzung Reaktionen hervorruft, mit denen man sich in ein Verhältnis setzen müsste, das von Politik gespeist wird, sondern dass es sich nur noch handelt um Terrorismus, ist akzeptiert von den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Position den Nachbarn gegenüber, dass der Preis für Frieden mit Israel darin besteht, dass man seine Staatsräson dem israelischen Sicherheitsbedürfnis unterwirft, dass die Syrer und die Libanesen als ihren obersten Staatszweck die Bekämpfung von Hisbollah betreiben. Wobei sie es auch gerade unterstützt haben, weil das letzte war nach militärischen Niederlagen, das sie noch in der Hand hatten, um überhaupt noch über Einfluss in dieser Gegend zu verfügen, weil sie auch normale Staaten sind. Da hat Israel von Amerika einen Blankovormacht zum Kriegsführen erhalten und sogar mehr noch, was weiß man ja nicht, inwieweit Amerika selbst schon längst Waffengänge gegen diese beiden Staaten plant, ins Auge fasst, dass sie geplant sind, konnte man in der letzten Ausgabe von Time Magazine nachlesen. Ob sie schon beschlossen sind, ist offen, aber da wird natürlich Israel eine ganz andere Rolle spielen als in den vorherigen Irakkriegen. Bleiben noch die Europäer, wir sind in einer blöden Situation, weil die ja versucht haben, nach dem Osloer Abkommen, dadurch im Nahen Osten einen Fuß reinzukriegen, sich auch als Schutzmacht da zu etablieren. Und das müssen sie ja damit, weil sie als Macht entwertet sind, wenn sie nicht an allen Brennpunkten der Weltpolitik zumindest mit ins Benehmen gesetzt werden, haben sie doch bekanntlich versucht, dadurch ein Bein drin zu bekommen, dass sie sich auf die Unterstützung der Palästinenserautonomie besonders verpflichten. Die EU hat den Flughafen von Gaza gebaut, man hat jede Menge investiert. Und jetzt mussten sie erst einmal mit ansehen, wie Israel mit seinem Krieg dies einfach zerstört hat. Also der Bombenangriff auf Gaza war zum Teil auch eine Zerbombung europäischer Interessen. Und es war kein Kollateralschaden. Es war natürlich von Israel auch eine ganz bewusste Demonstration in praktischer Absicht, dass sie es nicht akzeptieren, dass die Europäer ihre Alleinzuständigkeit in der Region und damit auch in der Regelung des sogenannten Palästinenserproblems infrage stellen. Es war klar, dass der europäische Versuch durch Unterstützung der palästinensischen Autonomie ein Bein in die Lage im Nahen Osten zu bekommen und als möglicher Verhandlungspartner akzeptiert zu werden, dass es ja nur in einer Interessenskollision mit Israel ging, für die der ganze Verhandlungsprozess doch nur das eine einzige Ziel hat, möglichst den erreichten territorialen Zugewinn abzusichern und auf irgendeine Weise die Palästinenser loszuwerden. Der einzige Grund übrigens, dass die in Israel selbst propagierte Transferlösung, also sie werden einfach alle aus dem Gebiet weggeschafft, dann hat man eine weitgehend jüdische Bevölkerung auf dem ganzen Gebiet von Eretz Israel, mit Ausnahme von mit diesem Konzentrationslager Gazastreifen. Da gab es bis jetzt immer die Position, die haben wir auch vertreten, theoretisch, das geht nicht, weil das würde nicht akzeptiert werden von den USA und den westlichen Bündnispartnern. Weil so eine Lösung die Regelung, die der Westen ja vorhat, die gesamte arabische Welt zu verlässlichen Teilen des demokratischen Imperialismus zu machen, in Frage stellen könnte. In dieser Frage ist offensichtlich noch keine anderslautende Entscheidung getroffen, aber die Faktizität sieht nun einmal so aus, dass die israelische Politik offensichtlich darauf abzielt, das Problem darauf zu lösen, dass man das Überleben in den besetzten Gebieten für die Palästinenser unmöglich gestaltet, dass die Leute es einfach nicht mehr aushalten. Da gibt es ja jede Menge von Fakten, die man lesen kann, dass im Gazastreifen die Ernährungslage katastrophal ist. Es gibt keine Arbeit, es gibt kein Geld, es fließt nichts rein. Israel weigert sich, die Steuern abzuliefern, die es einzieht. Alle Zusagen für Lieferungen an Wasser und Strom werden gekappt. Nur der gravierende Unterschied zu 1948 mit der damaligen freiwilligen Flucht besteht darin, dass die Lage diesmal viel dramatischer ist, denn die Grenzen sind ja dicht. Israel lässt ja jetzt auch keinen raus und die anderen Staaten lassen auch keinen rein. Also die Situation ist, muss man sich so vorstellen, eigentlich gäbe es alle Gründe bereits abzuhauen. Das Abhauen geht aber nur mit Tricks. Es hauen ja jede Menge ab, die offizielle Ausreisemöglichkeiten haben. Und die dürfen auch nicht mehr zurück. Also Israel lässt jeden ausreisen, aber niemand mehr zurück. Aber eine massive Fluchtbewegung würde jetzt an den Grenzbewaffnungen in Gaza und am Jordan scheitern. Die anderen Staaten würden die gar nicht reinlassen. Und in Gaza lässt Israel sie auch nicht raus. Weil so eine Fluchtbewegung auch nach außen wäre bereits eine Bedrohung der Grenzsouveränität. Gleichzeitig gibt es absolut kein Angebot. Leute sagen oft, es geht doch, man soll sich doch mal hinsetzen, vernünftig reden. Wo ist das Angebot? Es gibt kein Angebot, auf das Israel zurzeit den Palästinensern macht. Auch die Europäer haben keins und die Amerikaner, die sagen, der Friedensprozess soll wieder in Gang kommen. Auch im Bundestag, bei dem Bundeswehreinsatz. Nicht mal der Steinmeier und nicht mal die Merkel würde sagen, die Bundeswehr kommt jetzt hin und sorgt da unten für einen verlässlichen Frieden. Nein, die ist die Garantie dafür, dass der Friedensprozess wieder in Gang kommt. Und das ist so eine nahezu unerträgliche Ausdrucksweise, weil das ist ein Friedensprozess, wo absolut kein Angebot auf dem Tisch liegt. Man kann den Palästinensern nicht mal das Angebot machen, sie sollen sich unterwerfen, sie sind ja unterworfen. Das Einzige übrigens, was sie noch in der Hand haben, sind diese drei Soldaten. Und die Welt wundert sich, warum sie die so ungern rausrücken. Sie haben nichts anderes mehr. Letzte Bemerkung zum palästinensischen Widerstand. Hamas, Hisbollah. Von der Ideologie her, die Hamas hat ja dankbarerweise ihr Manifest, ihre Charta veröffentlicht, die gibt es im Internet. Da ist die Welt immer entsetzt, weil das Ganze wirkt als eine einzige Ansammlung von Unmöglichkeiten aufgrund der Ungerechtigkeit auf der Welt der Moslems, der Palästinenser auf ihrem Staatsgebiet leben zu können. Und deshalb müsste mit aller Gewalt ein eigener Staat her. Spiegelbildlich, identisch mit den Schriften des Zionismus. Dazu kommen noch Weltverschwörungstheorien, dass die Juden auf der ganzen Welt immer so großen Einfluss haben und so weiter und deswegen das Ganze verunmöglichen. Das ist aber, wird auch schon so gehört, das ist halt das ideologische Beiwerk einer Widerstandsbewegung, die sich dadurch unterscheidet von den zionistischen Terrorgruppen 1948, deren Führer ja später alle Ministerpräsidenten wurden, Menachem Begin, Ben Gurion, die damals erfolgreich als Terroristen angefangen haben und dann Staatsmänner dieses auf Basis von Gewalt, auf was denn sonst, neuen Staates angetreten sind. Unterscheiden sich die, dass sie für ihre nationalen Belange kein einziges weltpolitisch relevantes Interesse mobilisieren könnten, das sich hinter sie stellen würde. Ganz im Gegenteil. Im Unterschied zur PLO in den Anfangszeiten des Arafat, der noch die Sowjetunion als wohlwollenden Sponsor gehabt hat, der noch in den Vereinten Nationen auftreten durfte, verfügt das Interesse von Hamas und an einer Staatsgründung auf Palästina keine einzige Nation, auch in der Region, die sich da dahinter stellen würde. Der, der noch ein bisschen auf der Seite der Palästinenser über eine weltpolitische Dimension verfügt, Abu Mazen, der Präsident der Autonomieverwaltung, den die Amerikaner eine Zeit lang unterstützt haben, dessen Wahlkampf sie sogar finanziert haben, dessen Position ist ja diejenige, dass er akzeptiert hat, dass die vorwiegende Aufgabe einer palästinensischen Autonomie darin besteht, den Widerstand in den besetzten Gebieten gegen Israel zu unterbinden. Daran ist er gescheitert. Es ist ihm nicht gelungen, die bewaffneten Gruppen zu entwaffnen. Es ist ihm nicht einmal gelungen, für sein Projekt der Unterwerfung eine demokratische Mehrheit bei seiner Bevölkerung zu erzielen. Er hat die Wahlen verloren. Es hat ihn sehr entwertet. Sein jetziger Versuch in einer Regierung der nationalen Einheit mit der Hamas wieder eine Verhandlungsposition aufzubauen, ist insofern schon gescheitert, als Israel es ablehnt, mit solchen Leuten zu reden. Amerika ebenfalls und nur Europa sagt, das wäre eine Perspektive. Aber Europa ist halt nicht die Schutzmacht da unten. Und die paar Mariensoldaten im Libanon werden die europäische Position auch nicht so stärken, dass sie es durchsetzen könnte, dass Israel, und das wäre der Begriff der Schutzmacht, es wäre so, Europa müsste so stark sein militärisch in der Region, dass Israel es sich nicht leisten könnte, auf eine europäische Forderung nicht einzugehen. Davon ist aber nichts zu sehen, da ist weit und breit nichts zu spüren und das hat Europa auch gar nicht vor. Insofern ist die einzige Alternative für die Palästinenser am Ende dieses Krieges die bedingungslose Unterwerfung, wie sie die PLO eine Zeit lang praktiziert hat. Man bekommt dadurch ein Stück von, einen Zipfel von Staatlichkeit, dass man diese Staatlichkeit gleich als Vollzugsorgan der Hegemonialmacht und der obersten Besatzungsmacht Israels betreibt. Oder man sagt wie Hamas, wenn wir überhaupt Israel anerkennen, wollen wir dafür einen Preis und den kriegen wir nur, wenn wir ein Störpotenzial darstellen, wenn wir durch unsere Selbstmordattentate und Anschläge so viel kaputt machen, dass sich für Israel die Überlegung aufdrängt, vielleicht wäre es wohlfeiler, hier zum Arrangement zu kommen. Seit die aber als Terroristen abgekanzelt sind, geht Israel auf dieses Angebot nicht mehr ein. Und die Aussichten von Hamas im letzten Krieg hat sich das deutlich gezeigt, ist, dass sie eigentlich ohne, dass irgendjemand großen Anteil nimmt, von der israelischen überlegenen militärischen Kraft niedergemetzelt werden und ihre Führer, soweit sie sich politisch betätigen, einfach eingesperrt werden. Es ist also kein Wunder, dass diese Partei sich nur noch als Partei Gottes begreift und als einzige Chance den Beistand des lieben Gottes für sich reklamiert. Es hat aber zwei große Haken, weil erstens gibt es Gott mit großer Wahrscheinlichkeit nicht und sollte es ihn doch geben, haben die Juden die älteren Rechte darauf. Damit höre ich jetzt mal auf und stehe bereit für Fragen und Einwände.
Israel hat es eine Zeit lang ihnen nicht zugestanden. Israel hat ja bis zu dem Oslo-Prozess den Palästinensern das Recht, die Berechtigung zum eigenen Staat bestritten. Mit zwei Argumenten. Erstens, das war ja ein Grund, weil sie sich davon ausgehen mussten, dass so ein Staat immer auf ihrem Gebiet wäre, dass es immer auf ihre Kosten ginge. Das war der erste Grund. Das war der eigentliche harte Grund. Und sie haben sich nicht vorstellen können, der Gedanke ist ja auch falsch, dass wenn die Palästinenser einen eigenen Staat haben, dass dann die Lage Israels sicherer würde. Das ist ja auch eine europäische Heuchelei. Weil der Staatswille eines Palästinenserstaats wird immer im Widerspruch zum israelischen Staat, stehen. Wenn die jetzt auch noch einen Staat haben, denkt sich der israelische Staatsverstand, dann ist es erst einmal machtvoller. Es wird in einer ganz anderen Weise ins Recht gesetzt. So hat Israel immer den Gedanken eines Palästinenserstaates als die unmittelbare Bedrohung seiner eigentlichen staatlichen Existenz und Emanzipation empfunden. Im Oslo-Prozess, der in Israel ja selbst zu furchtbaren inneren Zerwürfnissen geführt hat, ist zum ersten Mal überhaupt die Palästinenser als Problem anerkannt worden. Die offizielle Position des Zionismus heißt und hieß, es gibt kein Palästinenserproblem. Das sind Araber und die haben ein riesiges Gebiet zur Verfügung. Die müssen noch nicht da sein, wo wir unser versprochenes Land haben. Die sollen sich gefälligst in Arabistan verpissen und sich da integrieren. Und die haben damals sehr scharfsinnig die ganzen Theorien vom palästinensischen Volk kritisiert. So wie die Palästinenser oder kritische Theoretiker die Idee des Zionismus vom jüdischen Volk kritisieren konnten. Im Oslo-Prozess hatte Israel kurz den Gedanken, dass nach dem Ende des ersten Irakkrieges ein westliches, amerikanisches Eingehen auf die arabische Welt erfolgen könnte, die ja damals zu Bündnispartner gegen Saddam Hussein gemacht werden konnten. Und dann haben sie völlig überraschend die Initiative ergriffen und haben selbst mit den Palästinensern verhandelt. Und das hat in Israel ja zu diesem Anschlag, dieses Goldberg auf dieses Adamshaus geführt, also zu einem Anschlag, wo 25 Araber erschossen worden sind, weil es allgemein als ein Verrat an der zionistischen Idee empfunden worden ist. Für die Zionisten, die Gründungsväter, war es immer völlig klar, das gelobte Land Israel ist ein Land, wo die Araber weggehören. Das kann nicht die Probleme von zwei Völkern lösen, sagt Ben-Gurion. Und selbst in der Begründung für diesen Oslo-Deal hat der Shimon Peres ein Buch geschrieben, in dem er das so sagt, wir mussten handeln. Wenn wir die besetzten Gebiete, so wie sie sind, behalten hätten, angesichts des Umstands, dass die Araber wie die Karnickel Kinder werfen, die Gefahr bestanden, dass wir im eigenen Land in die Minderheit geraten wären. Und vor der Alternative, den Charakter des jüdischen Staates aufzugeben, um Territorium zu gewinnen, und angesichts der Unmöglichkeit, sagt er wörtlich, wie 1948, die von unserem Land zu entfernen, mussten wir zu einem Abkommen kommen. Aber dieses Abkommen, sagt er, wird uns garantieren, die ewige Anwesenheit in Gestalt von konzidierten Siedlungen auf dem gelobten Land Israel. Und da hat er noch ganz staatsmännisch noch gesagt, es kann auch gewisse Vorteile haben, über ein von uns abhängigen Staatsgebiet in Palästina können wir den Boykott der arabischen Welt gegen unsere Waren überwinden. Wir können da investieren. Hat sein Bild entworfen. Das Ganze ist ein Homeland aus südafrikanischem Vorbild. Und dann kann die israelische Ökonomie sich endlich vom Charakter der reinen Kriegswirtschaft lösen und neben dem politisch-militärischen Hegemonalanspruch auch ökonomisch in der Region was packen. Also das war die Fiktion da. Insofern, im Westen, anscheinend Wolfgang, das ist das Einzige, was man bei den Palästinensern als vernünftige Forderung akzeptiert. Die wollen einen Staat. Und das finde ich, das ist entweder geheuchelte Berechnung oder es ist interessierte Dummheit. So zu tun, das wäre eine Lösung zur Verfriedlichung des Konflikts. Dass dann nicht bloß die Israelis mit einer Riesenarmee dastehen, sondern möglicherweise auch die Palästinenser. Wenn es wirklich ein Staat werden soll, der den Begriff verdient, dann hat er natürlich auch
waffen und dann ist es natürlich eine absolute Verschärfung der Situation. Damit gebe ich jetzt nicht den Israelis recht, dass sie das immer verhindern wollten, sondern damit will ich kritisieren, diese Vorstellung, im Anschluss an das Einzige, was ich das bürgerliche Denken vorstellen kann, für die Emanzipation der Menschheit, ist die Staatsgründung. Entgegen dem ableitbaren Augenschein, dass gerade der Staat doch die Quelle der wirklichen Gewalt ist. Die Gewalt des Staates, dagegen ist die Gewalt in der Familie idyllisch. Da gehst du einmal erwatschen oder wirst misshandelt, aber ganze Völker auszurotten aus der Luft, die schaffen nur Staaten. Ist auch der wo der Ahmadinejad den Fehler macht, den kein Mensch kritisiert. Der Ahmadinejad sagt, der Staat Israel ist die Quelle aller Unruhen im Nahen Osten, der muss weg und stattdessen muss ein Palästinenserstaat hin und dann ist die Unruhe beseitigt. Und dann wurde er gefragt, jetzt in dem letzten Interview in Time Magazine, ja, was ist dann mit den Juden? Sagt er, ja, das ist doch ganz klar, es geht demokratisch zu wie bei euch. Die Flüchtlinge dürfen zurückkehren, 5 Millionen, und dann wird abgestimmt. Und wenn dann die Mehrheit sagt, die Juden sollen bleiben, natürlich bleiben sie dann. Aber es muss demokratisch zugehen. Also eigentlich ist es eine beißende Ironie, aber das sieht ja nicht so, der meint das wirklich bierernst. Und das Programm ist natürlich der Auftrag eines Blutbades, wenn du sowas machen würdest. Ne? Weil das würde bedeuten, da es gab überhaupt, es widerspricht dem Begriff des bürgerlichen Staates, sich selbst aufzugeben, sich selbst preiszugeben. Für den Fall, dass der Staat in seiner Existenz bedroht ist, ja, das, weil ich zuerst den Ausdruck gesagt habe, die haben nur noch eine Chance, Selbstmordattentate. Das gilt ja bei uns immer als unglaublicher Ausdruck des islamischen Fanatismus und so weiter. Es ist überhaupt keine Besonderheit. In der deutschen Armee ist, da hieß sowas Himmelfahrtskommando. Und dafür gab es ein Ritterkreuz. Und die staatliche Rüstung mit Nuklearwaffen ist ein ganz bewusstes Einkalkulieren, dass das Überleben des Staates wichtiger ist, als das Überleben der Menschen auf seinem Territorium. Damit operiert jeder Staat. Plötzlich gegen einen Selbstmordattentäter entdeckt der bürgerliche Kopf plötzlich Materialismus. Es ist doch Wahnsinn, die opfern ihr eigenes Leben. Dabei beruht die ganze bürgerliche Gesellschaft auf der Preisgabe des eigenen Leib und Lebens an den Staat. Und ohne das geht es überhaupt nicht. Nur halt bei uns auf dem Boden des Grundgesetzes. Das müssen diese blauen Arschgeigen ja auch, die jetzt mit der Marine vor den Küsten des Libanon rumvorwerfen. Die haben nicht einen Marschbefehl, der heißt, wenn es gefährlich wird, dürfen sie nach Hause. Sagt kein Mensch, Selbstmordattentäter. Nur deswegen, weil sie höhere Gewinnchancen haben übrigens. Ne? Der einzige Unterschied zum Selbstmordattentäter ist der, dass der es wirklich freiwillig macht, nicht auf Befehl, nicht dazu gezwungen wird. Das ist der einzige Unterschied. Fast demokratisch im Unterschied zum Soldaten.
Also Sie vermitteln einen sehr pessimistischen Zukunftsausblick auf die Region. Sehen Sie nicht irgendwo doch einen Ansatz, dass es vielleicht eine andere Wende nehmen könnte?
Nein.
Sehen Sie nicht? Also Sie würden meinen, dass Leute wie Eduard Zeit, der vor kurzem verstorben ist, also diese Möglichkeit, das Aufgeben für einen Palästinastaat, also diese Idee war letztlich, der Palästinastaat gibt es ja schon, da heißt er nur blöderweise Israel, und dass die Araber eben dort, also die Palästinenser, für Bürgerrechte kämpfen, wie das Mandela in Südafrika gemacht hat. Das sehen Sie nicht als eine Möglichkeit.
Nein, schauen Sie, der Erfolg von Mandela ist ja nicht dessen, dass der sich durchgesetzt hat aus eigener Kraft, sondern es war auch die Entscheidung des weißen Regimes, das Staatsvolk auszuwechseln, aufgrund von einem ökonomischen, einem politischen Interesse. Die haben einfach gemerkt, es geht so nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, der Mandela ist doch eigentlich ein kreuzbraver Mensch, der will nicht den Kommunismus bei uns einführen, der will, schlägt eigentlich nur vor, dass wir unser Staatsvolk verbreitern. Es gab keine Unterstützung, die hätten natürlich ihre Apartheid bis zum Ende durchführen können, wenn Amerika hinter ihnen gestanden wäre. Jetzt waren sie aber Opfer eines Boykotts. Also diese Vernunft, die da, war ja keine Vernunft, sondern war die Einsicht in die Notwendigkeit und der kühne Schritt, der sich jetzt sehr bewährt hat, in Südafrika. Jetzt ist die ganze Debatte über Apartheid weg, aber das Kapital, also die Wirtschaft, die Verhältnisse haben sich nicht geändert. Aber jetzt kann keiner mehr sagen, das liegt an unserer Benachteiligung. So etwas ist doch im Nahen Osten nicht zu sehen. Es gibt auch keine Notwendigkeit für Israel. Das ist ja vom Standpunkt des Eides, den die Politiker auf der örtlichen Verfassung geschworen haben, dass sie Araber beteiligen an Macht und Reichtum dieses Staates, wäre abwegig. Das gibt es nicht. Vor allem ist doch die Überlegung, Sie müssen sich doch vorstellen, es ist ja jetzt 60 Jahre Israel, ist ja passiert. Also die so eine Forderung der Palästinenser, dass das vertriebene Volk zurückkehren dürfte, ist doch völlig unmöglich von Israel zu akzeptieren. Ich glaube, es ging auch praktisch. Ich will mich nicht einmischen, aber das ist unvorstellbar. Das werden wir ja nicht machen. Man muss sich aber auch gar nicht Vorstellungen, man kann ja ableiten, Israel ist ein Staat, der folgt der Logik von Staaten. Er expandiert, er sichert sein Territorium, er sichert seine Bevölkerung, die er braucht, weil die Bevölkerung ist das Material seiner Macht. Von all diesen Punkten spricht absolut nichts für ein Auskommen mit den Palästinensern. Das war alles eine Schwächung dieses Staates. Das ist nicht pessimistisch, das ist einfach realistisch. Ich würde eine Hoffnung sehen im Nahen Osten, wenn es eine aktive, einflussreiche, die Massen ergreifende kommunistische Bewegung gäbe, die auf den Westen, die Metropolen übergegriffen hätte und wenn es eine Kritik am Konzept des Staates überhaupt gäbe. Also unter einer sozialistischen Weltrevolution ist den Palästinensern nicht zu helfen. Das betrifft aber eigentlich die gesamte dritte Welt. Ich kann auch nicht sagen, wir können alle Staaten der dritten Welt durchgehen. Ich sehe dann, es ist immer der gleiche realistische, das heißt hoffnungslose Ausblick. Ich bin jetzt öfters gefragt nach Veranstaltungen, man kann sich da zusammensetzen, der Said war ja auch einer von diesen Leuten, die das gemeint haben, aber die Prämissen, die sie aufmachen, die gehen an der Wirklichkeit vorbei. Weil er sagt doch, das unterstellt doch ein Interesse von beiden Seiten an einem Ausgleich. Und das Interesse, das gibt es doch nicht, dem entbehrt doch hier die Grundlage. Israel ist doch kein Staat mit dem Konzept, dass er die Probleme von Palästinensern löst. Kein Staat ist ein Konzept, das die Probleme der Leute löst. Sondern die Leute sind auch Material von diesen Staaten. Die Palästinenser können von ihrem Begriff her nicht Material des Staates Israel sein. Die einzigen Möglichkeiten, Ansätze von Verhandlungen, gab es immer nur unter äußerem Druck. Also das war diese Situation, die zu Oslo geführt hat. Gewisse Nuancen in der amerikanischen Politik. Aber Oslo habe ich eben versucht auszuführen. Oslo war doch nicht der Gedanke, wir müssen jetzt auf die Palästinenser zugehen. Oslo war der Versuch, unter veränderten weltpolitischen Bedingungen möglichst viel vom alten Anspruch zu retten unter Einschluss der Palästinenser. Und in gewisser Weise war der Oslo-Prozess ja auch sehr erfolgreich für Israel. Er hat zum Beispiel jetzt doch eindeutig den palästinensischen Widerstand in die Position vor sich hergetrieben, dass jedes Aufrechterhalten des Gegensatzes zu Israel als Terrorismus bezeichnet wird. Obwohl sich die Forderung gar nicht so sehr unterscheidet von dem, was vorher der Fall war.
Deshalb Material unseres Staates, bekennen uns alle zu. Und ob das so läuft, Sicherheitsprobleme entdeckt, wissen Sie, wo Sie hin können. Zwischendurch wird viel. Dieses Ding, sich immer als Volk seiner Staatsgewalt zu begreifen, das macht die Sache ziemlich aussichtslos.
Es ist halt auch so ein Umweg, aber wenn ich sage, das Problem in Palästina wäre zwischen Juden und Arabern, dann habe ich ja den prinzipiellen Fehler, die prinzipielle Weichenstellung schon mitgemacht. Dass jemand als Jude oder Araber geboren ist, ist erst einmal kein Problem. Wenn er sich aber als solcher begreift und als solcher sich zum Material seiner eigenen Staatsmacht und seines eigenen Staatsprogramms macht, hat er automatisch einen Gegensatz zum anderen. Jetzt zu sagen, erst einmal etablieren wir uns als Juden und Araber und dann machen wir aber gemeinsame Sache. Ja, das ist, da merkt man schon an diesem Umwegcharakter. Da wird der Unterschied affirmiert. Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel. In unserem eigenen Lande gibt es ein Problem mit Ausländern. Und da gibt es wohlmeinende Vorschläge. Wollen wir doch die Ausländer netter behandeln. Da ist alles schon zu spät. Weil den Unterschied zwischen Inländern und Ausländern, den setzt der Staat. Und den akzeptiere ich damit. Als ein Unterscheidungskriterium zwischen den Leuten. Selbst die Ausländerfreundlichsten sind der Auffassung, dass es ein Problem darstellt mit den Ausländern. Auf den Gedanken komme ich nur, wenn ich den Staatsstandpunkt übernehme. Für mich gibt es nur Probleme zwischen Leuten, wie die heute denken, wie die heute ticken. Das ist mir scheißegal, was der für einen Pass hat. Aber in der Gesellschaft geht das so nicht. Das ist in all der festen Überzeugung, dass zwischen Deutschen und Ausländern ein Verhältnis hergestellt werden muss. Und das, wenn es bei uns schon zu so großen Schwierigkeiten führt, dass sich die Köpfe einschlagen. Ich stelle mir das Ganze mal vor, in einer Situation in der Region, wo seit 60 Jahren mehr oder weniger Krieg herrscht, und zwar deswegen nur herrschen kann, weil sie die Leute immer als potenzielle Kämpfer ihres eigenen Staatsgedankens verstanden haben. Und sie deswegen auch furchtbar voneinander bedroht fühlen. Und auch geschafft haben, auf diese Weise das mitzumachen, dass die Staaten diese Bedrohungslage real hergestellt haben. Pessimismus würde ich, meine, das ist Realismus. Ich finde andersrum, wenn man an der Beziehung Optimismus macht, wie unsere Politiker, ne, dann ist das eine ganz üble Geschichte, weil dann wird unter Leugnung der objektiven Gründe und Ursachen der Gewalt, wird das Ganze in bösen Willen von Menschen und Staatsmännern gelegt. Und dann wird das Ganze zum Verständnisproblem und am Ende kommt dann eine gemeinsame Fußballmannschaft raus, die durch die Welt reist und dann meinen alle, jetzt wäre ein großer Beitrag zur Befriedigung im Nahen Osten geleistet. Übrigens, der Said, den Sie erwähnen, der war auch am Schluss extrem pessimistisch.
Bitte?
Dieser Said, den Sie zitieren, ja, der war in seinem letzten Buch extrem pessimistisch. Als Palästinenser hat gemeint, es gibt keine Chance mehr.
Der Staat, also diese Vorstellung, wenn man immer der Staat Palästina, diese 60 Jahre kämpfen für einen Staat, wo man sieht, dass letztendlich völkerrechtlich die Fakten haben neue Normen geschaffen. Sie haben es ja sehr schön geschildert. Das Völkerrecht wandert sich inzwischen und die Rechte zu einer Staatsgründung für die Palästinenser schwinden immer mehr. Und Realismus würde bedeuten, okay, diese Fiktion, die kann ich nicht mehr verwirklichen. Ich habe aber eine andere Möglichkeit, nämlich in dem Staatsverband Israel, wie er heute ist, die gleiche Rechte zu bekommen, ob ich Moslem, Christ oder Jude bin. Und das lohnt sich, für so etwas zu kämpfen. Und dieser Kampf ist bis jetzt noch nicht richtig aufgenommen worden auf arabischer Seite. Und ich denke, intellektuelle Europäer sollten sich da auch mal anstrengen und überlegen, ob das nicht eine Perspektive wäre, für Leute, die eben jetzt ohne Perspektive sind.
Was soll sich da lohnen, wenn ein landloser palästinensischer Taglöhner in Israel gleiche Rechte bekommt, was soll dann der Vorteil für ihn sein?
Er hat die Möglichkeit, immerhin für seine eigene Existenz durch Arbeit in eine gewisse gesellschaftliche Stellung zu kommen, wenn er die gleichen Rechte hat. Ich möchte nur daran erinnern, dass in Marokko über 60.000 Juden noch dort leben und dass die sehr gut in der marokkanisch-arabischen Gesellschaft integriert sind. Die haben die gleichen Rechte wie die anderen Marokkaner. Warum soll das nicht in Palästina oder in Israel funktionieren, wenn man mal diesen Ansatz aufgreift? Und Barenbaum, außerdem, der war eng befreundet mit Zayn, die haben diesen Weg, die wollen diesen oder wollten diesen Weg gehen. Und es gibt, ich kenne sehr viele Palästinenser und auch Israeli jüdischen Glaubens, die auch dies als Möglichkeit sehen.
Ja, aber dann müsste es doch gehen, oder?
Es ist ein langer Weg, aber es wäre schön, wenn da mehr in diese Richtung Wind pusten würde.
Ja, da kann ich allgemein sagen, das ist so ein, wo man noch anfangen soll. Erstens, das Dasein eines normalen Israeli, ja, mit vollen Rechten, ist vor allem dadurch geprägt, dass er im Unterschied zu den Arabern das Recht auf Wehrdienst hat. Er darf also töten und sich töten lassen.
Also Entschuldigung, da muss ich einhaken, es gibt auch Araber, die ein Recht auf Wehrdienst haben. Die Drusen sind auch in der israelischen Armee und das sind Araber.
Die Drusen haben diese Ausnahme, die sind ganz
stolz. Ja, die sind als israelische.
Ja, aber schauen Sie, das
ist doch... Die Tscherkesen, die dort sind, auch.
Ja, aber das ist doch eine tolle Errungenschaft, dass ich auch in die Armee gehen darf, oder? Wollen Sie, soll ich dafür kämpfen, mich dafür einsetzen? Also was entweder, nein, das ist so schwierig, weil entweder wenn dieser Staat, der gewährt als höchste Auszeichnung seines vollberechtigten Bürgers den Wehrdienst, da merkt man was über diese Gesellschaft. Da geht alles halt über diesen Kriegsdienst ab. Ne? Warum soll jetzt ein Palästinenser sich ausgerechnet dadurch emanzipieren, dass er im israelischen Staat nicht bloß in Ruhe als Taglöhner arbeiten darf, sondern auch noch zur Waffe greifen. Da würde er Teil genau dieses Staatswesens werden, dieses Getriebes, das ihm die letzten 40 Jahre des Lebens unerträglich gemacht hat. Das ist ein eigenartiger Schluss. Er soll dadurch die Ursache die Schlange seiner Qualen dadurch beseitigen, dass er Teil des Übels wird. Also mal jenseits dessen, dass die Sache insofern völlig unrealistisch ist, weil der Staat Israel, das ginge ohne eine Revolution in Israel, ginge das ja nicht. Der müsste ja seinen jüdischen Charakter aufgeben. Aber jenseits davon, wenn das möglich wäre, wäre die Folgerung doch irgendwie widersprüchlich. Genau das, was ich erfahren habe, was der Grund dessen ist, dass ich 60 Jahre im Krieg und Not gelebt habe, davon soll ich jetzt selbst Teil werden. Staatsbürger, ich soll mich emanzipieren als Staatsbürger. Warum kommen die Palästinenser und die Juden und die Christen nicht auf den Gedanken, die sollen diese Geschichte mit wir sind Juden, Christen, Palästinenser einfach lassen und sollen sagen, wir hauen diesen Staat weg und machen da was ganz anderes. Haben sie natürlich, insofern bin ich auch sehr pessimistisch, das werden die Schutzmächte nicht zulassen. Und darum müsste sich da auf der ganzen Welt gehörig was ändern, bis diese Härte, dass Menschen nur eine Chance haben, einigermaßen dezent zu überleben, wenn sie nicht bloß Staatsbürger, sondern Staatsbürger des richtigen Staates sind. Der kann sich doch nicht dadurch ändern, dass jetzt alle Staatsbürger des richtigen Staates werden. Das geht ja gar nicht, weil er im Begriff des Staates ja drin liegt, dass er immer sich vorwärts entwickelt, indem er andere Staaten als Material seiner Zwecke benutzt und sie auf diese Weise fertig macht. Also der Staatszweck Israels ist regionale Supermacht in dieser Region. Und an dem wäre doch furchtbar, wenn sich da noch mehr Menschen daran beteiligen, auch noch die Araber. Dann würden sie ungefähr den Schluss ziehen, den laut Zionismus angeblich die Juden aus den Konzentrationslagern gezogen haben. Wir haben das Grauen der Staatsgewalt überlebt, jetzt machen wir das selber. Das kann es doch nicht sein. Und es ist auch nicht, das kann auch logisch nicht hinhauen, dass der Staat, der vom Begriff her immer Gewaltanwendung ist und Benutzung, rücksichtsweise Benutzung seines eigenen Staatsbürgermaterials, dass der dann seinen Charakter ändert, wenn er sein Staatsvolk ein wenig bunter gemischt zulässt. Also ein Israel, das in der jetzigen Verfasstheit, dass dieser Staat sich vergrößern würde, auch noch durch 1 Million kampfeslustiger Araber, das wäre eine entsetzliche Vorstellung.
Ja gut, okay, also man kann sehr viel konstruieren.
Und das Zweite, was natürlich bei der Barenbeim-Said-Lösung immer so wohlgefällig wegfällt, das ist natürlich keine Lösung für die 5 Millionen Flüchtlinge. Das ist eine Lösung für die in den besetzten Gebieten. Das ist nur so ein immanenter kleiner Pferdefuß bei diesen Konzertgeigern. Das ist einfach weglassen. Das ist ein kleines Zugeständnis an Israel. Und das ist, klar kann man sagen, es ist auch so, die Vorstellung, letztendlich wird auf dem Staat Israel vorgeworfen, er mache einen Fehler, weil er seine Bürger, weil er nicht das ganze Menschenmaterial in Beschlag nimmt, auf das er eigentlich zurückgreifen könnte. Er könnte doch, wenn er konzilianter wäre, aus den Arabern, die jetzt seine Gegner sind, loyale Staatsbürger machen. Da muss ich aber schon irgendwie den unterstellen, dass dann der Staat seinen Charakter ändern würde, wenn er sein Menschenmaterial verbreitet. Dafür spricht er nichts. Erst einmal das ganze Gegenteil. Wenn er das machen würde, was er eh nicht macht, weil es gegen seine Staatsräson widersprechen würde, dann würde er es nur machen, so wie damals in Südafrika. Um als Staat durch die Erweiterung des Staatsvolkes an Machtzuwachs zu gewinnen. Und die Emanzipation der Schwarzen in Südafrika zu vollwertigen Staatsbürgern, das hat ihnen ja nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, das Leben ist unsicherer geworden. Weil sie jetzt ein größerer Staat sind und weil jetzt der Staat in einer ganz anderen Weise seine Verfahrensweise mit ihnen geändert hat. Wird ja hier mal verhandelt als Problem von Kriminalität und so weiter. Das ist ja auch nur eine sehr oberflächliche Beschreibung. Aber das war doch so ein Anschauungsmaterial. Die wurden endlich vernünftig. Und jetzt sind sie alle Südafrikaner. Und jetzt will gar keiner mehr sehen, inwieweit es die Lage der Leute verbessert hat. Mit dem schaue ich, dass die ganze Welt stürzt zufrieden. Und dann haben sie noch nicht mal eine gemeinsame Fußballmannschaft zustande gebracht. Nicht?